Willkommen zur neuen Folge Terroir und Adiletten mit Willi und mir, Harry. Heute bei uns in der Suite 102 im Hotel Orania, the world's greatest Schnapsbrenner. Ich dachte eigentlich, Schnaps hätte hier nichts verloren, aber erstens ist Willi hier der Chef und der trinkt alles, was gut ist und besoffen macht. Und zweitens habe ich im Laufe des Gesprächs gemerkt, dass das Schnapsmachen sehr ähnlich ist wie Weinmachen. Zumindest, wenn man es so ernst nimmt wie Hans Reisetbauer. Hans führt uns zu seinen Obstbäumen und verrückten Maschinen und natürlich gibt's auch ein paar schöne Rants über Gesetze und Verordnungen. Falls ihr es noch nicht mitbekommen habt, wir haben ein Schwesterchen bekommen. Die neue Podcast-Serie Foodie und Broody mit Britt und Curly. Wenn ihr euch für Essen interessiert, dann ist das Pflichtprogramm. Die sind natürlich auch auf Instagram. Genau wie wir. Folgt Foodie und Broody und Terroir und Adiletten und abonniert den Podcast. Genau wie unseren. Foodie und Broody ab sofort jeden Dienstag und Terroir und Adiletten jeden Donnerstag. Los geht's.
Herzliches Grüß Gott von meiner Seite. Wir sind heute wieder on air, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Und zwar mit etwas Schnaps. Deshalb haben wir heute schon gefrühstückt. Es gab Rührei vom Feinsten. Ich liebe Rührei.
Ja.
Gab's wirklich. Und ja, wir haben heute Hans Reisetbauer zu Gast. Es gibt jetzt gleich Obstbrand, feinsten Edelbrand,
ich hab
Gin, schon Rum und alles, was der Hans sonst noch so macht.
Bei mir ist 11 Uhr, Alter, Schnaps.
Ja, Harry, du musst jetzt durch.
Ja, ich weiß.
Ja. Ich weiß, Schnaps war nicht ausgemacht und das war nicht vereinbart, Nein. Aber Schnaps gehört dazu ins Repertoire.
Wegen Weinbrand oder was?
Oder? Auch wegen Weinbrand, ja. Aber eigentlich steht der Obstbrand und Edelbrand im Vordergrund. Es hat nämlich das Thema, dass Schnaps immer so downgeratet wird, weil in Schnaps kannst du ja alles reinschütten und destillieren. Aber hier geht es wirklich um Edelbrand. Das heißt 100% Frucht, 100% Obst, das destilliert wird. Das wird uns der Hans aber noch ein bisschen
genauer erklären. Also ist es doch eigentlich denn gesund? Weil man soll ja Gemüse und
Schnaps
Obst.
War immer schon gesund. Das haben die Mönche schon erklärt quasi. Und die Äbte, nicht? Wir haben nur Schnaps gesoffen, glaube ich.
Mein Äbte Klee?
Chartreuse zum Beispiel.
Mein Äbte Klee?
Mhm.
Ja? Nee, Äbte Mein Nie Klee, Äbte Beten.
Äbte Beten, stimmt, ja. Richtig, da gab es mal sowas.
Ja, na dann Prost oder müssen wir noch warten?
Nee, wir fangen jetzt direkt an zu trinken. Der Williams ist eingeschenkt.
Oh Gott.
Lieber Hans, wir freuen uns auf dich.
Hallöchen. Wir haben schon den Einstieg, oder? Hattest du eine gute Fahrt hierhin?
Ja, sehr gute Fahrt, ja.
Ja, sehr, sehr gute Fahrt. Ja,
sehr gute
früh Fahrt. Morgens losgefahren und sehr gut durchgekommen.
Genau, ja. Früh morgens losgefahren und bis auf 2-3 Baustellen ist sehr gut gegangen.
Autobahn nicht voll. Ist eigentlich noch Streik? Nee, oder?
Nein, seit gestern nicht mehr.
Seit gestern.
Eine Vollkatastrophe. Ich bin am Sonntag von Köln nach Berlin 9,5 Stunden gefahren.
Mhm. Was? Umrundet man normal die Erde.
In 9,5 Stunden hätte ich ein, zwei Schnäpse gebraucht, sage ich dir.
Ein, zwei Schnäpse?
Wird mal aggressiv.
Kommen wir gleich mal zum Thema. Was hast du uns denn Tolles hier mitgebracht?
Was habe ich mitgebracht? Natürlich das Wichtigste aus unserem Betrieb, Williams. Dann habe ich mit, weil er die Geschichte Terroir ist. Unseren Rum habe ich mit. Und natürlich Blue Gin habe ich mit, so dass man ein bisschen das Portfolio abdeckt.
Ich habe jetzt schon Angst.
Das große Portfolio des Hans Reisetbauer.
Ja.
Wie bist du überhaupt zum Schnapsbrennen gekommen? Ich habe jetzt vor kurzem einen Artikel gelesen, ich glaube im Stern oder im Spiegel war das.
Im Stern.
Stern. Wow. Bester Schnapsbrenner der Welt, wieder mal angekündigt.
Ja, das war schon nicht schlecht.
Wann? Ja, das war super.
Der Welt?
Übrigens. Ja, also es wurde so
im Stern geschrieben, ja.
Mhm. Ja. Genau. Naja, also wie gesagt, also Portfolio, wie bist du zum Schnapsbrenner gekommen?
Ja, wir haben dann Ackerbaubetrieb gehabt in Oberösterreich, das heißt meine Eltern. Und im Zuge der EU-Umstellung, die 94 in Österreich war.
Aber die Subventionen genutzt.
Ja, genau. Das wollte ich eigentlich nicht, weil der erste Weg für sehr viele Bauern war natürlich auch in die, ja, so, ich sage mal Teilzeit. Das heißt, nicht mehr Vollerwerbslandwirte, sondern Nebenerwerbslandwirte. Und ich habe 1990 schon gesagt, ich will immer auf dem Betrieb bleiben. Ich will was machen, was mich auf dem Betrieb hält. Und im Ackerbau bist du einfach damals mit 60 Hektar zu klein gewesen, dass du wirklich, ich sage mal, auch Geld, bist, ja, genau, Geld verdienst. Und ich habe dann 90 mit dem Obstbau begonnen. Zuerst nur mit Äpfel und einer Reihe Williams und 94 dann mit dem Schnapsbrunnen. Mhm. Und das ist aus der Geschichte gekommen, dass mich Wein immer interessiert hat und Wein in Oberösterreich. Es wird zwar jetzt angebaut, aber über die Qualitäten unterhalten wir uns heute nicht.
Oha.
Und
oha. Oha, was ist da?
Ja. Und Bier hat mich auch interessiert, weil damals habe ich noch relativ brav Bier getrunken. Aber da hat es die Kraftbier-Szene noch nichts gegeben. Und Sitz Linz, wo meine Hauptstadt in Oberösterreich, war auch das, ich sage mal, das Bierzentrum Österreichs, da ist Zipfer, Brauerei, Brage und alles zusammengekommen, was jetzt alles Heineken ist. Ja, und es war so üblich, dass die Landwirte bei uns in der Gegend so 25 bis 30 Liter Schnaps im Jahr gebrannt haben, der sogenannte Hausbrand.
Und ein paar mehr, die nicht verplombt waren.
Und ein paar mehr, weil die alle nicht verplombt waren. Und ein Hausbrand, ja, er hat gebrannt, ganz klar, aber richtig gebrannt. Und ich habe dann gesagt, wir machen, oder meine Idee ist, ich mache das einfach gescheit. Meine Grundidee von Anfang an war, einfach die Gastronomie zu beliefern und ein super Produkt zu machen.
Das also war der Start. Das war der Start.
Mhm. 16. September 94, es werden 27 Jahre nächste Woche.
Wieder mal. Was war das Erste, was du gemacht hast?
Williams.
Ich war ja gefühlt schon bei 25 Jahr feiern bei dir. Du hast ja immer Party zu machen.
Du warst bei der Firma.
Es gibt nirgendwo in Österreich so viele Partys wie beim Hansreisebau. Das ist super.
Nein, du warst bei der 25 Jahr Feier. Dann warst du bei meiner 50er Geburtstagsfeier. Das ist schon ein bisschen länger aus. Dann warst du bei der 20-Jahr-Feier. Ja, das ist alle 2-3 Jahre, musst du ein Fest machen.
Ja, na, genau, klar. Zwischendurch. Dann einmal, ja, was eine 20-jährige Freundschaft mit Bernhard Alt wahrscheinlich.
Ja, das haben wir auch gehabt. Ja, das sind so Sachen, die aber auch wichtig sind. Man muss ja treffen in der Szene.
Ich fest das auch mal feiern, wie sie kommen, war.
Ja, oder wie man sie macht.
Ja,
glaube ich schon.
So, und du hast mit Williams angefangen und ich habe das Obst auch immer schon selber gehabt? Hast du
nein, gesagt, am Anfang nicht. Am Anfang nur Äpfelbäume und 100 Williamsbäume. Und ich habe im ersten Jahr nur Williams brennt und wir haben dann nur 100 Flaschen Williams gemacht das erste Jahr. Das war ja nicht mehr. Und dann haben wir damals bei dieser Destillate mitgemacht. Das war damals die europäische Schnapsmesse. Und sind mit Williams Sortensieger geworden. Und ja, das war alleine schon, ja, alle haben natürlich geschrieben Glück, selber hast natürlich geschrieben ein großes Können, was natürlich überhaupt nicht war, aber es war natürlich Glück und sicher auch schon ein bisschen saubere Arbeit. Und dann war der Heinz Reitbauer Senior vom Steirik unser erster Kunde und der hat 12 Flaschen Williams bestellt. Und dann ist das losgegangen.
Also im Top-Restaurant drin mit der Williams und dann geht es natürlich schnell. Ja. Ja. Ich habe die auch kennengelernt bei Wein & Co. damals in Österreich. Ja. Da war das so, damals noch der Geheimtipp. Ne? Da schreien natürlich alle nach den großen, bekannten Rochelt. Und dann gab es noch in der Steiermark, wo ich herkomme, Gölles, was auch irgendwie. Und dann so Reisetbauer und das ging dann eigentlich ratzi-fatzi. Aber jetzt nochmal zurück zu den Basics. Ich glaube, viele interessiert, wie brennt man eigentlich Schnaps? Was ist?
Das war so,
Harald. Ja, Ding. Meine Frage. Wie kommt man zum Endprodukt? Vom Apfel oder von der Williams-Birne?
Das ist ja Weinbrand, denn, oder?
Nein, das ist reiner Fruchtbrand.
Okay.
Und ich fange jetzt mit der Erklärung an, weil ich glaube, bei dir muss man ganz vorne anfangen.
Ja, auf jeden
Fall. Das sieht man gleich.
Grundsätzlich, auf das können wir uns heute einigen, es gibt keine blöde Frage, oder? Ganz egal, wer
das
was
ist. Das ist das Wichtigste.
Genau. Fangen wir mit Williams an, weil Williams natürlich für mich auch die wichtigste Sorte ist. Wir stehen für Williams, immer schon. Und wir haben vorgestern, letzte Woche, Freitag, mit der Ernte begonnen jetzt. Und beginnen wir überhaupt einmal von Anfang an.
Noch als Williams ist Birne.
Birne, ja, Williams Birne, ja, natürlich. Fangen wir ganz vorne an. Zuerst pflanzt du den Baum. Das ist ähnlich wie, wie wenn du einen Weinstock pflanzt. Die Abstände sind nicht ganz so eng. Wir haben circa 1500 bis 1700 Bäume pro Hektar. Und das dauert dann circa 3 Jahre bis zur ersten Ernte. Was ein bisschen unterschiedlich ist, ist, dass die Birnen vom ersten Tag weg an geschmacklich super sind. Beim Wein brauchst du doch eine gewisse Zeit. Und was der zweite Unterschied ist, ein Williamsbaum kann nicht 100 Jahre alt werden. Das heißt so, im Weinbereich redet man alte Reben und das ist auch ganz wichtig und schmeckt ja alles super von alten Reben. Ein Williamsbaum braucht noch 20, 25 Jahren, wird das dann Hackschnitzel und wir setzen wieder neu an. Der Baum hat einfach eine gewisse Zeit, wo er arbeiten kann. Die Wurzeln natürlich auch nicht so tief und damit musst du das dann erneuern. Das ist einmal, so ist einmal der Start. Nach 3 Jahren machen wir dann eine Ernte. Wir ernten die Birnen auf 3 verschiedene Zeiträume. Das heißt, der erste Zeitraum bei der Ernte ist so grün-gelbe Birne, die so circa noch 10 Tage brauchen würde zum Nachreifen. Da machen wir circa 50%, dann ernten wir 30% in einem Zustand, wo du halt sagst, genauso möchtest essen. Das heißt, sie ist noch ein bisschen fest. Aber sie ist schon sehr saftig, gelb, auf richtiges Volumen. Und dann so 15-20% ernten wir dann richtig reif. Da musst du aber irrsinnig vorsichtig sein, weil alles, was sehr reif ist, geht bei Obst sehr schnell in Oxidation. Das brauchst du nur anschauen, wie schnell das dann braun werden kann. Mhm. Das muss man aber in den Griff haben. Dazu brauchst du jeden Tag mindestens 2 Leute, die das immer kontrollieren. So, dann haben wir die Birnen da. Dann werden die Birnen zerkleinert, auf auch terminlich 3-mal. Und zwar ist das eine Maschine, die Birnen nicht schneidet, sondern durch ein Sieb reibt. Damit verletzen wir auch den Kern nicht, der drinnen ist, weil wir können die Kerne nicht rausgeben. Man hört, wer erzählt, das machen auch viel. Sie geben die Kerne aus dem Kerngehäuse, fangen das mit einer Birne an, schneidest du die Birne auf, tust die Kerne rauf, bis du bei der 10. Birne bist, ist die erste schon braun und oxidativ. Das heißt, den Geschmack wollen wir nicht. Wir wollen keine Oxidation. Das wird dann praktisch, es schaut am Ende des Abends aus wie ein sehr grober
Mousse.
Ja, ein sehr grobes Mousse. Perfekt.
Mit so, Kompott so.
Ja, mit so kleinen Fruchtstücken drin. Das kommt dann sofort, wird sofort in den Gärtank gepumpt. Die Birnen werden natürlich vorher gewaschen. Wir haben eine eigene Waschmaschine gebaut. Und dann kommt es in den Gärtank, kommt eine Hefe dazu. Wir verwenden seit 1995 die gleiche Hefe, ist eine reine Bäckerhefe, die keine Aromahefen und gar nichts.
Warum nicht spontan?
Harry Wein, das Wörterbuch. Spontanvergärung. Spontanvergärung ist der natürliche Vorgang, wenn Hefen, die sich in der Umgebung von Obst oder Obstsaft befinden, Zucker in Alkohol umwandeln. Das passiert in der Apfelsaftflasche genauso wie in einem Fass mit gepressten Weintrauben. Spontanvergärung bedeutet im Weinlatein, dass ein Winzer auf den Zusatz von sogenannten Reinzuchthefen verzichtet und darauf vertraut, dass die Hefe auf den Schalen, im Weinkeller, in der Luft ihre Arbeit spontan aufnehmen. Hefen prägen den Weingeschmack entscheidend. Durch künstliche Hefen können gewünschte Aromen erzielt werden. Dagegen sind die Naturhefen Teil der natürlichen Bedingungen an einem ganz bestimmten Ort und gehören so zum Terroir.
Ist es beim Obst ganz anders wie beim Wein?
Das ist beim Obst ganz anders wie beim Wein, weil du hast dermaßen wenig Zucker drinnen in Obst. Du hast beim Wein circa die dreifache Ausbeute vom Alkohol und kriegst natürlich dadurch sehr schnell eine Oxidation und du hast auch keinen Spiegel, der halber das macht. Das zweite ist, dass wir pH-Werte haben von 4,5 beim Obst und das ist auch nicht wirklich sauer, weil Wein hast 3,6, 3,7. Das heißt, du hast weder einen Säure- noch einen Zuckerschutz. Das heißt, du musst sehr schnell in die Gärung gehen. Dann vergären wir das temperaturgesteuert, kontrolliert temperaturgesteuert im Edelstahltank. circa 6 bis 7 Tage und dann wird es zweimal destilliert. Das erste Mal Destillation kommt eine milchige Flüssigkeit raus.
Milchige
Flüssigkeit, die circa 30-40% Alkohol hat, je nach Sorte, bei Williams 32, zwischen 38. Und dann wird es ein zweites Mal destilliert. Und jetzt, da ist jetzt das, wo die Leute immer wieder fragen, da ist dann der Vorlauf, das Herzstück, das wir verwenden, und der Nachlauf. Und das wird in der Früh, wir starten um 7 Uhr mit der Brennerei und um 7:30 fängst du das Kosten an.
Kosten?
Ja, immer. Du musst den Vorlauf, kannst du nur mit der Nase. Und natürlich, zuerst trennst du ihn nur mit der Nase ab, du riechst die ganze Zeit.
Du musst das trennen ist. Nämlich. Also du musst den trennen, den Vorlauf vom Herzstück und vom Nachlauf, weil sonst hast du wahnsinnig viel Fuselalkohol oder was immer, was dich teilweise blind macht oder ein bisschen
ja, beim Vorlauf
Jobberl macht und so weiter.
Wenn du einen Unfälle Schnaps reinriechst, dann circa bei 1% der Schnäpse, was du reinriechst und du riechst vorher so einen Acetonton, unser Kleber da. Wenn du das riechst, das ist reiner Brennfehler. Okay. Du kannst beim Brennen nur 2 Fehler machen. Oder 3. Vorlauf, einfach gierig, dass du zu viel drinnen lässt. Das zweite ist eine zu hohe Temperatur, dann verlierst du die Aromen. Und zum Schluss ist der Nachlauf. Und der Nachlauf ist das, was wie eine normale Seife riecht. Wenn du das auf die Hände leerst und die verreibst, dann riecht es total nach Seife. Und das ist auch das, was auf der Gaumenseite und auf der Zungenseite scharf ist. Das ist, und das, wenn du in einen Schnaps reinriechst und es blastert das Hirn raus, weil das so scharf ist und es tut hinten am Kopf weh, das ist Vorlauf. Und das ist Gift. Das gehört einfach alles raus. Dann hast du einen Alkohol da mit ca. 84%, 83, 84, je nachdem. Und das wird dann im Stahltank, jetzt bei der Williams in Stahltank, bei Apfel im Holzfass und so weiter, gereift. Wir reifen das bei Williams 3 Jahre. Das ist unsere mittlere Geschichte, das heißt Williams Marille wird 3 Jahre gereift, Zwetschge 4 bis 5, Himbeere nur 2 und Apfel bis zu 12 und 15 Jahre. Und nach 3 Jahren setzt du das Ganze dann mit Trinkwasser, mit Quellenwasser auf Trinkstärke runter. Das heißt, du holst den Schnaps runter von 84 oder 83, 5 auf 42 oder 41, je nachdem, wie es dir halt am besten schmeckt.
Mhm. Weil du am angenehmsten dann zum Trinken
genau. ist. Genau, wie du dir selber deine Wunschvorstellung machst. Und dann musst du das noch kühlen, filtern und dann wird es abgefüllt. Und dann musst du wieder 2 Monate warten, bis du es verkaufen kannst. Weil es hat natürlich jede Flasche einen Füllschock. Es muss ja der Schnaps.
Was heißt Füllschock?
Nein, es schmeckt einfach, die frisch abgefüllte Flasche muss wieder rund werden. Das heißt, es ist eckig am Gaumen. Das ist wie wenn du einen Wein frisch füllst, da hast du oft sogar Kohlensäure ein bisschen drinnen. Das muss sich ausbalancieren. Das braucht Zeit. Es braucht alles, was gut ist, Zeit. Mhm. Lebensmittel kannst du nicht schnell produzieren. Da bin ich mir 100%ig
sicher. Ding hat, weil
so, und das ist jetzt Jahrgang 2018. Was wir da jetzt eingeschenkt haben, und das ist auch das, was wir jetzt gerade verkaufen. Wir haben da auf jeder Flasche, ich glaube sogar auf die Miniaturen, warte mal, nein, auf die Miniaturen nicht, sonst haben wir auf jeder Flasche immer den Jahrgang oben.
Wir steht haben, aber immer hinten am Barcode, glaube ich.
Genau, ja. Immer hinten neben dem Barcode steht der Jahrgang von unserem Schnaps.
So, eine Frage noch vorher zum Brennen. Wenn du da um 7:30 anfängst, Schnaps zu kosten,
ja.
In einer wahnsinnigen... Ist, ja. Ich meine, du schaust jetzt relativ gesund aus für
ja.
die Alter.
Ja, du, danke.
Aber viel Arbeit jetzt. Wie übersteht man so einen Tag? Also, ja, ich weiß, wie das ist, wenn man vormittags Wein verkauft, man spuckt wieder. Ja. Aber sobald du Schnaps spuckst, also sobald der auf der Schleimhaut ist, ist das ja, ja. ganz ein anderer Druck.
Völlig.
es ist jetzt vor allem 11.30 Uhr, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Oh Gott, Alter, wir haben jetzt unser erstes Glasl Williams gerade eingeschenkt. Das ist ein herrliches
da kommt Frühstück. Schon das Alarmzeichen.
Nein, es ist Punkt 1 ist einmal sehr viel Erfahrung dabei. Das heißt, ich sage jetzt einmal, wir haben pro Brennblase, so heißen diese Teile, wo du den Alkohol machst, circa bei der Williams zwischen 7 und 9 Liter Vorlauf. Die ersten 3 Liter, da gehst hin, die schaust du nur an, die riechst gar nicht, weil das ist sowieso Tabula rasa vom Geschmack her. Und dann fängst du mal zuerst zum Riechen an und wenn du dann denkst, jetzt wird das Ganze sauber, dann fängst du zum Kosten an. Aber wie kosten wir? Wir kosten vielleicht ein halbes CL maximal brauchen wir beim Krusten generell die halbe, dreiviertel Stunde. Weil wenn du, und das ist wirklich die größte Gefahr in unserem Job, und da hat schon einige Brennereien erwischt, sonst wirst du ganz schnell zum Säufer. Und ich mache den Job jetzt seit 27 Jahren. Ich muss jetzt dazu sagen, ich liebe Alkohol, aber nicht weil als Berauschungsmittel, sondern ein Freund von mir hat einmal einen Spruch getätigt, wir trinken, um uns zu erinnern und nicht, um zu vergessen. Die Aromen, die Schnaps hat, die Weine haben und so weiter, das ist so vielschichtig und schön. Und wenn du das einfach kostest, dann weißt du sofort, wo du bist im Jahr. Ist das ein großer Jahrgang? Ist das ein Jahrgang, der uns vielleicht ein Jahr länger lagern muss? Ist das ein schwieriger Jahrgang? Und so weiter. Das sind Erfahrungsgeschichten. Mhm. Und beim Nachlauf kostet man vielleicht einmal noch. Weil das riechst schon, ich rieche das schon 10 Meter vorher.
Mhm. Okay, also macht das die Erfahrung dann, ja, die dich nicht zum vollkommenen Säufer macht. dann noch für die Leute, die manchmal schon was über Destillation und so gelesen haben, oder Harry, es gibt ja ganz viele verschiedene Arten von Destillation, genau, oder von diversen, ja, also vom Brennen. Ja. Also ich war ja schon ein paar Mal bei dir, ich glaube, du bist ja auch Maschinenbauer.
Ja.
Du hast ja mehr oder weniger deine komplett eigene Freak-Anlage dort zusammengebaut.
Ja, das vorhin schon gesagt, war mit
schon das, selber gebaut hat. Labor, also richtig cool. Was hast du für ein Verfahren, beziehungsweise kannst du ein bisschen erklären, den Unterschied zwischen
es gibt Verfahren? Also ich sage einmal, wir reden jetzt aber nur von Verfahren, die irgendwas mit Qualität zu tun haben, oder?
Selbstverständlich.
Wir reden jetzt nicht von kontinuierlichen Brennereien, wo die Maische eingeschoben wird und mit Druck rauspresst wird, nur dass sie Alkohol gewinnt.
Du kannst natürlich sagen, dass das
ein
Schatz ist.
Ja, ist ein Riesenschatz. Ein Riesenschatz. Das ist wirklich wahr. Es ist genauso, wie es. Aber die zwei Verfahren ist entweder die Kolonnenbrennerei. Die macht halt alles ein bisschen einfacher, weil du gibst die Maische rein und es kommt dann irgendwann der hochprozentige Schnaps raus. Das rennt dann über sehr viele Böden. Haben wir installiert 1997 und 1999 habe ich es wieder rausgeschmissen, die gesamte Anlage, weil die Produkte irrsinnig vordergründig werden für mich. Das heißt, die sind irrsinnige Nasenbeeren, das heißt Nasenschnaps, du riechst rein, grandios. Aber Schnaps ist und bleibt ein Getränk. Und du brauchst die Länge. Und da glaube ich, dass das Doppelbrennverfahren das Beste ist. Wir haben in Krankenummer, wir brennen fast zwei, wir können mit der Anlage zwischen zwei und dreimal brennen. Mit zwei Durchgängen aber, weil wir sehr viele Böden eingebaut haben und wie der Willi schon gesagt hat, ich durch meine Maschinenbaugeschichte immer komplett eine eigene Brennerei bauen lassen. Jetzt schon das fünfte Mal, habe die letzte jetzt gekriegt vor zwei Jahren. Und das ist, es ist eine der modernsten Brennereien, die weltweit steht. Es ist mein
Bekommst
mein
du Aufträge denn auch von anderen Brennereien oder fragen die dich, ob du das auch bauen sollst denn, wenn deine, und was sagst du, nein?
Ja, das kommt immer, das kommt
aus
immer.
Angst vor der Konkurrenz.
Nein, das kommt auf den Standort an, wo die Leute sind. Der Jean-Marc Collot, den ist sein Kessel gebrochen. Vor kurzem, weil der brennt ja auch ein bisschen Schnaps.
Ja, genau.
Und den
macht er sogar gut. Er macht es sogar lieber als Wein machen.
Genau, er macht es lieber, wie Wein machen. Und er kriegt heute in circa 4 Stunden von mir Birnen angeliefert. Der Jean-Marc Collot kauft von mir die Früchte. Und wir bringen ihm die selber hin, der Martin fährt gerade. Auch ein Steirer, fährt gerade mit Bus und Hänger. Noch mehr so. Und dann ist der Kessel implodiert, weil einer nicht richtig aufgemacht hat. Jetzt hat es den Kessel zusammengezogen. Das heißt, der Vakuum, durch den Vakuum der Kessel kaputt. Jetzt haben sie noch ein bisschen hergerichtet, aber den planen wir, da sind wir auch schon dabei. Dann habe ich in Amerika eine Brennerei geplant. Das ist ja eine ehemalige Brennerei von mir, die haben wir umgebaut. Die steht jetzt in Poughkeepsie, das ist nördliches Hudson Valley. Da bin ich auch beteiligt dort. War mir auch ganz wichtig, dass ich nicht nur das plan, sondern dass ich da auch beteiligt bin. Und ja, es kommen halt momentan sehr viele Leute mit sehr, sehr vielen Ideen und am Ende des Abends keiner Kohle. So. Ja. Jeder glaubt, der muss da jetzt eine Brennerei bauen, soll nichts kosten. Gerade dieses Thema Gin hat da schon sehr viele Schwachköpfe auf den weggerufen, ja, das muss man ganz ehrlich sagen.
Ja, aber warum soll es dir anders gehen als uns Gastronomen?
Ja, das ist... Nie
Kohle.
Nein, aber das war, weißt du, was das größte Problem in dieser Szene ist, leider mittlerweile, die wirklich guten Schnapsbrenner, die natürlich auch jetzt zum Teil Whisky machen und Gin, die können das, weil du musst Gärung können. Wenn ich halt nicht da schnell was mazeriere und brenne, dann kann ich vielleicht brennen, aber ich verstehe das Gesamtkonzept vielleicht nicht ganz so, wie ich mir das vorstelle. Man muss über das einfach Bescheid wissen, vom Grundprodukt bis zum Ende. Das ist ganz wichtig. Ohne Ahnung, ganz schwierig.
Du hattest jetzt gesagt, dass du die Ernte, dass du das so in drei Teile hast. Die drei Teile, kommen die alle da gleich rein oder sind das drei verschiedene?
Nein, das ist, wir eben meschen das separat. Wir machen dann den ersten Brand separat. Okay. Klar, weil es ja zeitlich unterschiedlich ist, bis zu 10 Tagen. Wir mischen dann die ganzen Raubrände zusammen und machen dann einen Feinbrand.
Alles klar.
Das heißt, du hast in der Flasche drinnen von der grün-gelben Birne, das riechst du da in der Nase, du riechst die Schalentöne, du riechst die Frischfruchtigkeit und hinten auch riechst du aber auch die vollreife Birne. Und am Gaumen hast du ein bisschen mehr die reife Birne und die Schalentöne kommen ein bisschen später.
Okay.
Die Idee ist, eine komplette, komplexe Birne zu erzeugen im Glas. Das ist zwar ein ganz schwieriges Thema, aber wir arbeiten jetzt seit 27 Jahren dran und wir werden jedes Jahr ein bisschen besser und das ist das Ziel.
Dann trinken wir es einmal.
Ja, Prost. Genau. Prost. 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 Tja, wenn du reinrest, riechst kein Alkohol. Ja?
Sagst du.
Sag ich.
Jetzt zieht das die Füße weg.
Alter. Ja, nein, dabei kannst du gar nichts wegziehen, weil du sitzt da noch gut und getrunken hast auch noch nicht. Jahrgang 2018, man merkt es schon, ein eher warmer Jahrgang.
Wie wichtig ist der Jahrgang beim Schnapsbrennen?
Ich glaube, genauso wichtig wie beim Wein. Nur es hat halt nie wer kommuniziert.
Das redet keiner drüber.
Ja, das kann ich sagen, weil keiner selber Obst hat. Es kaufen mir alle Schnapsbrenner oder der Großteil der Schnapsbrenner das gesamte Obst zu.
Genau, also das ist zum Beispiel, weil ja vorher schon das Wort rockelt gefallen ist, so vielleicht, ich war da mal vor ganz vielen Jahren, also großartiger Brenner, glaube ich, aber es ist ja eine ganz andere Philosophie wie du, bei dir ist immer wichtig, dass du schaust, dass du so viel wie es geht selber hast, weil du dann natürlich weißt, wie das wächst und wo das herkommt und BMS, er hat auf der ganzen Welt mehr oder weniger Verträge, wo das Obst halt oder bestimmtes Obst am reifsten wird oder am besten wird und lässt sich dann zum Brennen schicken.
Ne? Ja, so ungefähr, ja. Sagen wir jetzt einmal.
Also
ich meine, wir haben natürlich auch mit gewissen Menschen Verträge, wie zum Beispiel mit Bernhard Roth, Grönewald-Lennerwenzer, du kennst ihn gut, der macht uns die Marillen, der hat 3000 Marillenbäume. In Oberösterreich wachsen keine Marillen.
Was ist Marillen?
Aprikose für dich, ja, für uns Marille.
Okay.
Mhm. Für die Deutschen.
Und man könnte es natürlich sagen, Günter Rochel, leider ja verstorben vor mittlerweile 7, 8 Jahren, der sitzt in Tirol, gell? Und in Tirol Obst zu produzieren ist ein bisschen eine mega harte Aufgabe. Ja, da geht Vogelbeer und so weiter, aber sonst geht nichts. Aber ich glaube, und das habe ich heute halt im Weinbereich gelernt, ich liebe Wein, der Willi weiß das, wie viel Spitzenwinzer der Welt gibt es, die Trauben zu kaufen. Ich würde mal sagen, ganz, ganz wenige. Wenn du von der Pike auf alles selber machst, dann weißt du ganz genau, was passiert. Und das ist mein Ansatz. Und ich bin natürlich auch Landwirt, als Landwirt auch geboren. Jetzt mehr Obstbauer. Wir haben da mittlerweile die Fläche fast verdoppelt. Wir haben jetzt ca. 27.000 Obstbäume stehen. Und produzieren in einem guten Jahr 600 bis 700 Tonnen Obst selber.
Und angefangen hast du mit 100? Stabil.
Ja. Stabil. Schau, ja, aber glücklicherweise habe ich jetzt meinen Sohn dabei, weil sonst wird es so nicht mehr gehen.
Nämlich Hansi.
Hansi.
Hans und Hansi.
Ja, Hans und Hansi, ja.
Hans und Hansi.
Ja.
Guter Typ. Und der ist auch tief im Business mit dir drin, denn?
Ja, er ist jetzt, ich sage über 3, ich glaube, er ist schon 4 da. Ja, er ist so tief im Business drinnen, dass er auch seit 1,5 Jahren natürlich die Firmenanteile hat, dass er auch mit mir Geschäftsführer ist. Das heißt, wir sind jetzt zu zweit. Und wir müssen ein gutes Nebeneinander machen. Das funktioniert natürlich immer, gewisse Reibereien hast du familiär, aber das ist ja, das gehört ja auch mal dazu. Aber wir versuchen das so zu handeln. Ich meine, ich glaube schon noch, dass ich 15 Jahre hinter die Brennkesseln noch stehen werde. Er ist 30, so wenn ich jetzt sage, nach 15 Jahren so und jetzt bist du der Chef und der ist 45, nein, das ist auch keine Aufgabe. Das heißt, ich glaube, die ganze Generationsgeschichte kannst du auch miteinander lösen, wenn jeder bereit ist, was zu tun dafür. Und ich muss ehrlich sagen, ich meine, ich kann nicht sagen, was in 2 Jahren passiert oder in 3, aber jetzt momentan super Geschichte. Und auch viel Gaudi, wie wir in Österreich sagen. Spaß für euch.
Ja. Aprikose. Ja. So, das Thema Produktion haben wir hinter uns. Was mich jetzt brennend interessieren würde noch ist...
Brennend?
Ja, es würde mich genau brennen. Ja. Ist so ein bisschen, also Mythos oder... Es wird immer geredet von Schnaps, ja. Mhm. Aber in Wirklichkeit gibt es ja, glaube ich, also ich weiß nicht, ob das jetzt in Österreich mittlerweile novelliert ist, aber du produzierst ja eigentlich, also wenn wir jetzt von den Fruchtbränden reden, nur Edelbrände. Das genau. heißt, wir sprechen hier von 100% Frucht, was draufsteht, im Glas. Aber ich glaube, Schnaps oder die
das
einzige...
Das ist die schlimmste Bezeichnung leider.
Ja, also das Reglement Schnaps, ist ja... Es ja. muss ja, glaube ich, bei Schnaps, du kannst es sicher besser...
20% Fruchtanteil drinnen sein.
Und der Rest kann Getreidebrand sein.
Ja, oder Holzsprit. Okay. Entschuldigung, Wahnsinn.
Und aber deswegen möchte ich jetzt einmal kurz, also A, die ja. Preisdiskussion aufrufen, ja. warum zum ja. Beispiel so ein Glasl Williams in einem ja. gescheiten Lokal, weiß ich nicht, 20 Edel 8 bis 15 ja. Euro oder ja. so kostet. Ja. Weil du halt wirklich 100% der Frucht da drin ja, hast genau. und nicht irgendwas Aromatisiertes.
Genau, gute Frage, gutes Thema. Die Bezeichnungen sind so dubios in Danke. Der gesamten EU, bitte gern, so, dass kein Mensch weiß, was wirklich drinnen ist. So, und das ist eigentlich der Wahnsinn. In Österreich ist das Gesetz, dass das höchste der Qualitätsbrand ist. Den kannst du aber aufzuckern, so mit 2 Gramm Zucker laut Gesetz, könntest du. So, das heißt, wenn du jetzt draufschreibst, wir schreiben ja mittlerweile alles drauf, was wir nur irgendwie draufpacken können. 100% Qualitätsbrand, 100% Fruchtbrand und so weiter, dass der Konsument weiß, da ist nichts anderes drinnen. Mhm. Wenn du heute umstehst, hast Geist, und da ist es am besten erklärt bei Himbeere, wir brauchen für 1 Liter Himbeere, festhalten, 35 Kilo Himbeeren, dass wir 1 Liter Himbeerbrand zusammenbringen. Für 1 Liter Himbeergeist brauchst du 2 Kilo Himbeere. Gut? Mhm. Ist ja doch ein bisschen Unterschied.
Ja, ja, klar.
Und das ist der Wahnsinn an der Geschichte, dass das die meisten Konsumenten nicht wissen. Dann kommt natürlich noch, gerade bei Himbeere, eines dazu. Wenn du heute einen Himbeergeist machst, dann riecht es so wie ein Himbeerzuckerl, weil du schmeißt die Himbeeren in Alkohol rein, brennst es nur mehr raus und du hast keine Gäraromen dabei. Wenn du einen Himbeerbrand machst, der wesentlich vielschichtiger ist, wesentlich intensiver ist.
Aromatischer auch.
Denn also aromatisch, ja, aromatischer, aber nicht mehr eindimensional. Mhm. Und da kommt es jetzt. Ein Himbeerbrand kriegt eine Dimension, so dass du ein bisschen Erdigkeit schmeckst, ein bisschen auch Waldaromen, weil wir Waldhimbeere machen und so weiter. Und das muss man dem Konsumenten erklären. Das kann man nicht oft genug erklären, wieso die Unterschiede sind. Und dann kommen noch die schirken Sachen. Schnaps oder das Schlimmste ist, wenn oben steht unter Mazeration und Destillation gewonnen. Das gibt's nur bei Himbeere und bei Vogelbeere. Du kannst du in die Himbeermeische 20 Liter Fremdalkohol reinschmeißen und auch das ausdestillieren. Das heißt, allen diesen, ich sage einmal, Nicht-Qualitätsfanatikern hat das Gesetz schon Tür und Tor geöffnet. Mein Ansatz ist komplett anderer. Auf einen Schnaps wird einfach umstehen, was drinnen ist. Auf jeder blöden Bierflasche, Entschuldigung, blöd ist ja keine Bierflasche, aber auf jeder Bierflasche steht
mein
oben...
Mein Bier ist nicht deppert.
Ja, genau, Bier ist nicht deppert. auf jeder Bierflasche oder auf jeder Wasserflasche steht oben, was drinnen ist. Wenn das bei uns ein Fruchtbrand umstehen würde, steht oben 51% Williamsbrand mit 84,6% Alkohol und 49% Quellenwasser. Ende. Und ein anderer muss halt dran raufschreiben, 6 Gramm Zucker, 5 Gramm Aromen und so weiter. Weil das ist dann eine Gesetzesgeschichte.
Und das wäre transparent für die Konsumenten.
Dann wäre es transparent. Das Gesetz war jetzt irgendwann, dass es kommen soll. Nein, aber was passiert natürlich? Ein kleiner Schnapsbrenner, so wie mich oder andere Betriebe in dieser Größe, fragen es natürlich nicht, sondern fragen dann die großen Betriebe. Und die großen Betriebe wollen das natürlich nicht. Das ist ganz einfach. Die wirklich ganz großen Spritzerzeuge.
Und für alle Zuhörer, die jetzt gerade dran denken, auf dem letzten Skiurlaub, wenn wir hier Williams trinken, wir trinken hier Williams ohne Birnenstück drin.
Bitte ja nicht, das ist ja überhaupt der Wahnsinn.
Ja, den Skihütten Williams.
Ja, das sind Stücken drin, oder was?
Ja, da schmeißen sie, man muss ja das vorstellen, da sind wirklich kleine Birnen drin. Und diese kleinen Birnen werden so gemacht, dass du eine große Birne nimmst, die weiß ich nicht, 200 Gramm, bei euch sagt man Gramm, nicht Decker, 200 Gramm hat und die wird dann so lange rund gemacht, bis sie nur mehr 5 Gramm hat. Und dann wird es ins Glas reingeben und der Rest wird weggeschmissen. Das ist krank. Und dann hast du, natürlich kannst du dann eine Spiritose reinschütten, was du willst, weil du hast ein bisschen an Birnensaft, die herrlich grausige Birne. Aber das ist halt der Liebling, leider. Das ist eine, ja, das hat aber mit, das hat mit Trinken und Qualität nichts zu tun. Das ist Hirn verblasen.
Ja.
Ja.
Leider oft.
Was ist der, also, du meinst so Schnaps ist, Art Beleidigung habe ich jetzt so rausgefiltert.
Nein, ich bin nach wie vor, ich sage immer, ich bin Schnapsbrenner, weil das ist das Einzige, was ich an Tradition habe, ist das Wort Schnaps eigentlich für Österreich und das ist leider vor 15 Jahren gesetzlich verschissen worden, wenn man so sagen kann. Ich müsste mich heute nennen Qualitätsbranderzeuger oder Edelbrenner. Ich meine, das passt da richtig gut zu mir.
Ja, ist richtig.
Servus
super,
Hans, Qualitätsbranderzeuger.
Was ist dein Weinbrand?
Zieh sofort deine Krawatte an.
Ja, genau. Ja, sowas habe ich nicht einmal. Und auch keinen Anzug. Ein Weinbrand ist ein destillierter Wein. Okay. Im Grunde genommen der Start eines Cognacs.
Okay.
Du hast einmal den Satz erfunden, Qualität schafft Freundschaft.
Ja.
Finde ich sehr gut. Passt gut bei uns ins Thema natürlich.
Ja.
Du warst ganz, ganz früh
haben wir schützen
auf der, tatsächlich, haben du warst ganz,
lassen.
Ganz früh auf den der Spruch. Bio-Schiene.
Ja.
Wie wichtig war das für dich? Und dann?
Ja, das war, wie wichtig war das für mich? Mein bester Freund, haben wir heute schon mal benannt, der Herr Bernadotte, hat angefangen mit Bio, Biodön und so weiter. Und für uns hat es damals der Schritt, sofort wegzugehen von Roundup. Roundup, falls wer nicht weiß, Glyphosat, das sind die herrlich grausigen braunen Streifen in einem Obst- oder Weingarten zwischen den Bäumen, die wirklich kein Mensch braucht, wo einfach total Herbizid alles durchgespritzt wird, dass man weniger Arbeit hat. Wir haben das damals aufgehört. Das ist eine kranke Geschichte.
Verstehe ich nicht.
Ja, wieso das gemacht wird.
Ja, also ich verstehe jetzt nicht, worum es geht gerade. Also
es gibt ein Mittel, es ist ein Totalherbizid. Das heißt, du hast eine wunderschöne grüne Wiese, dann sprähst du das Mittel raus. Und dann ist nach 4 Tagen circa die Wiese nicht mehr wunderschön grün, sondern braun. Es gibt keinen Halm mehr, der grün ist. Das wird sehr stark auch in Amerika eingesetzt, im Soja-Bohnenbereich und so weiter.
Also Ziel ist die Unkrautvernichtung quasi. Also wenn du irgendwo Monokultur hast, wie Äpfelbaum, Birnbaum oder sonst irgendwas, gibt es natürlich immer andere Kräuter, die daraus wachsen, die du nicht haben willst. Ja. Und wenn du die händisch rausschneidest, wie das die Bio- Produzenten machen, ist das natürlich ein Vielfaches mehr Arbeit, wie wenn du einfach ein Roundup drauf haust, weil das kannst du durch die Gegend sprühen und das befällt natürlich nur das Unkraut mehr oder weniger.
Ja, weil du spritzt es ja
genau sprühen.
Ja, du spritzt es einfach am Boden hin, im Baum tut es angeblich nichts. Ich weiß mittlerweile, dass
ja, Baum schon muss. Vollkatastrophe.
Ich wollte gerade sagen, das geht ja nicht,
dass ich weiß nicht, wie viele hunderte Millionen Liter von dem Mittel in Deutschland verkauft.
Ja, es wird halt auch verwendet zum Beispiel, also es gibt ja ein riesen Lobby dahinter und es wird halt natürlich super verwendet für Schienenbau, Autobahnbau und so weiter, weil alles, was davor ist, bevor die Autobahn da ist, ist Riesen und dann kannst du es natürlich ein bisschen leichter sauber halten und auch die Bahngleise kann man so sehr leicht sauber halten von diversen Kräutern.
Das ist halt so, aber so Chemiekram, oder?
Ja, das ist es kommt von Monsanto und jetzt leider auch von Bayer, weil die hat die Firma gekauft. Und
jetzt wird politisch.
Ja, jetzt wird es politisch.
Ohne politisch zu werden, nur für mich jetzt
es
so.
Es wird immer politisch. Fakt ist, du kriegst Krebs irgendwann. Aufgekommen ist das Thema erst dann, wie dann ganz gewiftige Leute geklappt haben. Wir spritzen das auf die Ähren drauf von Getreide. Da ist ja dann der ganze Schock richtig losgegangen. Das heißt, du brauchst dafür, dass du Bier erzeugst, brauchst du eine Gerste. So wie beim Whisky auch. So, das Problem ist, dass die Natur natürlich nicht alles gleich abreifen lässt. Es sind gewiefte Leute da draufgekommen, bevor das reif wird, 10 Tage vorher, 5 Tage vorher, spritze ich das mit Roundup, weil dann ist innerhalb von 5 Tagen gleichmäßig reif. Und dann wurde das im Bier auch nachgewiesen. Und so ist dann die Riesendiskussion zustande gekommen, aber da haben wir schon, glaube ich, 12 Jahre vorher aufgehört gehabt, glücklicherweise. Ja, das war für mich das erste Thema. Und dann haben wir überlegt, Bio, aber in unserem Bereich war es natürlich so, wir haben Zwetschgen, wir haben Vogelbeeren, wir haben Williamskirschen und dann haben wir ja noch Weizen, Soja, Gerste, Zuckerrüben. Und der Umstieg zu Bio mit diesen vielen Früchten ist nicht einfach. Und dann habe ich 2015 an so einen leichten Herzinfarkt gehabt und bin aus dem Krankenhaus raus. Und der erste Weg war, wir stellen um auf Bio. Bin aber nicht heimgefahren und habe das kommuniziert, sondern bin gleich zur Prüfstelle gefahren, zur Firma Lacon in Österreich, und habe gesagt, wir sind ab jetzt Bio. Haben die gesagt, was hast du ab jetzt? Sag ich, ab heute. Ja, dann hast du 14 Tage Zeit, den Betrieb zu reinigen. Alles, was Spritzmittel ist, weg. Dann bin ich heimgefahren, habe ich gesagt, wir sind jetzt Bio. Zuerst haben alle geglaubt, also totale Wahnsinn. Der Einzige, der Hansi, der natürlich aufgesprungen ist sofort auf die Geschichte. Und nach zwei, drei Monaten jeder, muss ich jetzt schon dazu sagen, heute jeder hundertprozentig glücklich ist, dass wir es machen. Wir sind aber auch biozertifiziert. Es ist nicht so, dass wir nur sagen, dass wir
das dauert natürlich länger als 14 Tage.
Ja, das dauert drei Jahre. Aber es war ganz, ganz wichtig. Es ist ein ganz wichtiger Schritt. Ja. Du hast drei Kinder gestern in die Obsthecken, am Vortag ist was gespritzt worden, und da musst die Kinder 15 Mal sagen, aber bitte greift es nichts an. Ja. Und das
irgendwie
ist
unnatürlich, oder? Ja, weil du weißt, dass das nachher brennt wird.
Ja,
und dass die ganze Konzentration
das ist der Wahnsinn. Und das war der Grund, wieso wir auf Bio angestellt haben. Weil wir produzieren ein Lebensmittel, auch wenn es ein Schnaps ist, und kein Nahrungsmittel. Dazu gibt es große Firmen, die ich nicht nennen will. Die sind Nahrungsmittel machen, die noch nicht schmecken. Leidenschaft, krass, Qualität und Geschmack. Geschmack ist das Allerwichtigste.
Wird dieses Zeugs auch denn bei Wein, also bei manchen Weinen?
Ja, ist ja richtig. Thema, ja, klar.
Also überall.
Ja.
Ein Boden.
Der Nasty, Alter.
Das ist das, wovon wir immer reden, Harry. Die letzten paar Folgen schon. Bio.
Ja, nee, das Bio, ja, aber dieses Zeugs jetzt. Ja, das Zeugs habe ich bis jetzt bewusst nie mitbekommen. Sodass
und das Wissen, und das ist ja das Thema, und das, weil du zuerst von Geld gesprochen hast, und dass wir jetzt wieder zurückkommen, wieso kostet ein Glas Schnaps 7, 8 Euro, oder wieso kostet ein Glas Wein, weiß ich nicht, 15, 20 Euro.
Ja.
Wenn es Handarbeit ist,
dann
klar. Ist es was anderes, wie wenn du alles zu Tode spritzt. Außerdem hast du andere Erträge. Du hast weniger Ertrag, wenn du das nicht düngst. Ist ja auch in dem Programm drinnen. Und am Ende des Abends ist einfach viel Handarbeit. Ja. Was ja leider Gottes die meisten Menschen nicht wissen, wie viel Arbeit da dahinter steckt. Das ist das Gleiche, wenn ich Schnitzel.
Dann gehöre ich zu, auf jeden Fall, dass ich das nicht wusste.
Dann bin ich glücklich, dass ich heute da bin. Dass ich da,
dass ich dann gepeilt habe, so wie viel Arbeit überhaupt dahinter steckt, jetzt bei Wein oder jetzt bei
Arbeit dir. Arbeit ist richtig viel. Arbeit ist. Oh, wenn du Spitzenprodukte machst im Lebensmittelbereich, ist das immer viel Arbeit. Es fällt da nichts in den Schoß. Wie wir sagen.
Krass.
Jetzt hast du eigentlich auch beim Schnaps ein Riesenportfolio. Mhm. Mein Lieblingsschnaps ist ja
Vogelbeere.
Du weißt das ja.
Vogelbeere?
Ja, ich habe immer eine neben meinem Bett stehen. Wenn ich schlecht träume, so ein kleiner Schluck am
Nacht. Vielleicht herrlich. Da gibt es vielleicht eine kleine Geschichte, die jetzt einwerfen sollte, oder?
Ja, bitte.
ein sehr, sehr lieber Freund von uns hat, der hat in Niederösterreich gekocht, hat da damals seinen ersten Michelin-Stern gekocht. Und den habe ich nach Oberösterreich.
Kannst du das sagen?
Christian Göpfried. Es war jetzt schon gekommen. Und macht nichts. Und der hat dann in Oberösterreich ein Lokal gemacht. Und ich habe wieder mal, glaube ich, fest gehabt. Und der Wille Schnögl ist mit einem sehr, sehr lieben Freund von ihm, mit Hans-Martin Gesellmann, zu uns gekommen und am Vortag schauen. Und sie sind zum Christian Göpfried, das hat damals noch Kassen Schrode in Waldkofen, essen gefahren.
Ein herrlicher Abend.
Ein herrlicher Abend, haben dort Weine bestellt und Essen bestellt und sagen zur Simone Göttfried, was kostet die Vogelbeere? Und die Simone sagt, 8 Euro, 9 Euro, 10 Euro, keine Ahnung, irgendwas hat sie gesagt. Und der Willi hat drauf gesagt, nein, nicht das Glasl, wir wollen schon eine ganze Flasche. Und wir reden jetzt von großer Flasche.
Ja, also es war so, also die stand so, glaube ich, für 70, 80 Euro. Ja. Und der Hans Martin fragt so, ist das, meint er die Flaschen Vogelbeere? Und dann haben wir gefragt und sie ja. Und dann so, ja, dann nehmen wir die. Und sie, ja, wie zwei Gläser. Und wir so, nein, schon die Flaschen. Wir haben halt zu zweit 4 Flaschen Wein und eine Flasche Vogelbeere. Aber das finde ich halt immer bei so einem Schnaps.
Ist auch mein Lieblingsschnaps, Vogelbeere.
Okay, du kannst das, es ist auch, ich weiß, bekömmlich darf man nicht mehr sagen seit dem Ganzen, aber es ist einfach so, du kannst davon
darf man, wieso einfach. Wieso darf man das nicht sagen?
Das ist irgendwo geschützt, oder? Oder ungeschützt, bekömmlich, ja,
glaube ich. Es schmeckt bekömmlich, darf man nicht mehr sagen?
Ja, so richtig nett, glaube ich. Ne? Also beim Wein ist irgendwie ein bisschen. Ich habe es nicht ganz genau
mitbekommen. Dass man das nicht sagen darf.
Na du, da habt ihr genug Anwälte.
genug Menschen. Frag mal den Manager, Harald.
Mach ich denn nachher? Irgendwas gibt's nachher. Ich sitze nachher bei meinem Anwalt und mit meinem Manager.
Auf jeden Fall, ja, natürlich ist man fett so, aber man steht am nächsten Tag auf und es geht einem jetzt nicht schlecht. Also ich kann mich noch gut erinnern, mir hat es am nächsten Tag gleich wieder richtig gut geschmeckt zum Mittag. Also ich hatte kein Orgenrestalkohol.
Das ist auch wichtig.
Ja, klar, ich weiß.
Schmecken muss.
Ja. Schmecken muss es auf jeden Fall, das habe ich ja auch hier gelernt.
Aber trotzdem, also ist okay, ist auch dein Lieblingsschnaps, ich hätte jetzt eher gedacht, du sagst die rote Williams. Das
ist nämlich ein Spieler. Zum Machen ist die rote Williams, weil es die schwierigste Frucht ist.
Ja.
Das ist einfach ein Diva, das ist wirklich eine Kröte, die Frucht. Weil der Unterschied zu einer normalen Williams ist ja die Schale bei der roten Williams rot, wie sich sagt der Name schon, aber das Fruchtfleisch ist schneeweiß. Und sobald du die nicht wirklich ganz schnell verarbeitest, und da reden wir circa beim Zerkleinen vor 3 bis 4 Sekunden, wo sie überhaupt nur in der Luft ist, bevor sie in Gärtner kommt, wird die sofort braun und dann wird es oxidativ. Das heißt, wenn ich rote Williams zur Perfektion treibe, dann muss das ganz schnell und blitzsauber verarbeitet werden. Darum liebe ich das, weil das kennen halt die anderen nicht. vielleicht können sie es auch, aber sie machen es nicht. Aber zum Trinken, ein Vogelbeer, eine gute Vogelbeer.
Herrlich, schon schwer. Warum ist die nicht heute dabei?
Weil
ich weiß, dass es seine Lieblings...
Weil ich es vergessen habe. Naja, wie viel Schnaps wirst du jetzt zu Mittag?
Wie viel Schnaps noch nicht einmal irgendwas.
Doch, ich habe hier das kleine Gläschen. So. Das hat mir schon gereicht.
Würden wir gerne zurückkommen auf das Thema andere Projekte des Hans Reiserbauer. Wir haben jetzt die Fruchtbrände, glaube ich, ziemlich durch. Und du warst, glaube ich, in Österreich der Erste und damals noch der Einzige.
Mit Gin.
Heute hat ja jeder, genau, mit Gin, du sagst es. Ich sage immer heute, also Gin ist so das Hobby des alten weißen Mannes, nachdem er einen Golfkurs absolviert hat, also nachdem er die Green Fee hat. Dann kommt meistens die Weinbar oder die Cocktailbar, so mit der Selbstverwirklichung. Das kommt dann nach der Pension, Rente. Und dann braucht man ein eigenes Gin-Brand. Also was heutzutage Gin am Markt ist, ist leider echt... Org.
Ein Desaster. Und auch, was da geschmacklich am Markt ist, ist auch ein Desaster.
Teilweise als Gin nicht mehr erkennbar. Ja,
es ist wirklich abartig. Aber wieso wird das gemacht? Das ist ganz einfach, weil du das schnell produzieren kannst, wenn du das schnell produzieren willst. Und weil jeder glaubt, er verdient jetzt ganz schnell Kohle damit. Wie wir 2006 sind wir am Markt gekommen. 2003 habe ich mit dem Projekt begonnen. Wir haben damals 3 Jahre für ein Rezept gebraucht. Die brauchen halt 3 Minuten, dass sie was aufschreiben, aber es ist ja kein Rezept, aber sie haben dort was niedergeschrieben. Und ich glaube, da war auch in Deutschland noch kein Gin, weil Monkey ist gekommen 2009, 2010, das ist alles nach uns gekommen.
Monkey, Stählemühle, Monkey,
ja, also genau. Keller. Ja, genau. Okay. Und wie wir begonnen haben, war da überhaupt kein Hype, gell? Da war gar nichts. Da hat es halt die internationalen Sachen gegeben, brauchen wir jetzt den Namen nicht erwähnen. Aber da war nichts da, was wirklich so für mich gut war jetzt. So, ich habe in New York einen Gin Tonic gekriegt, von meiner Meinung nach der besten Barkeeperin von New York, von der Audrey Sanders in der Housen Street, Bego Club. Und da war ein Wahnsinns-Gin drinnen. Hat es in Österreich nicht gegeben. Und ich bin heimgekommen und habe gesagt, wir müssen einen Gin machen für Weintrinker. Und das war extrem gefährlich, wie ich mit Gin angefangen habe. Weil Gin war ja damals eine Billigspiritose. Da ist ja um nichts gegangen. So, jetzt fängt der Hans Reiserbauer, der 8-mal Schnapsbrenner des Jahres war bis dorthin, mit einem Gin an. Und ja, haben wir ja Tonic reingegeben, ist ganz super. Und ich habe dann gesagt, wir müssen einen Gin machen, der einfach wirklich nach was schmeckt. Nach Wacholder, nach den Gewürzen, die drinnen sind und so weiter. Das hat super funktioniert. Es war nie auch die Frage, wieso macht sie jetzt ein billiges Getränk? Das hat sie nicht gestört, weil wir von Anfang an eh teuer genug waren. Das war auch eine Art. Ja, und dann glaube ich schon, dass ich den Gin-Hype und natürlich auch in Deutschland Monkey 47 den Gin-Hype auch ausgelöst haben. Der Gin-Hype, von dem wir alle reden, der ist ja nur in Europa. Der ist ja sonst nicht. Ich meine, in Spanien war er immer. war er vorher auch schon.
Weil die haben trinken richtig, so diese 0,5 Liter Ballonglasl.
Ja, die haben auch 16 Gin rein, so das richtig in das richtig drauf
gehen. In Amiland ist aber Gin schon.
Bitte?
In Amerika ist Gin aber schon groß.
Nein, aber war es ja immer groß.
War schon
aber immer. Dieser Hype, da haben sie jetzt 3% Steigerung.
Wann gab es das? Wann war dieser große? Anfang der 2000er?
Oder? Nein, 2011, 2012.
Also, okay.
Na, der Hype.
Hier in Europa?
Na, ja.
Ach so, okay.
Österreich, na, Deutschland.
Ja. 2011, 2012, da war vorher nichts.
Okay.
Da war vorher gar nichts. Und dann soll es 2010 gewesen sein. Ja, und dann ist alles gekommen. Dann hat ja jeder geglaubt, der kann Gin machen. Das hört sich jetzt auf. Das hat sich auch in der Krise aufgehört. Weil du Punkt 1 auch eine Distribution brauchst. Punkt 2 musst du es überleben, wenn du deine Gastronomen nicht hast. Und ich sage immer meine Gastronomen, weil wir versuchen schon mit unseren Gastronomen zusammenzuarbeiten. Und ja, es, was natürlich auch ist, die schöne Flaschen reicht halt nicht mehr. Es muss schon geschmacklich was dahinter stehen. Und das haben dafür versucht. Und ich glaube, dass in 2-3 Jahren das Thema durch ist. Nicht der Hype des Gins, aber dass sehr viele Produzenten wieder aufhören werden.
Mhm. Ja gut, die Guten, wie es immer ist, nicht? Die Guten werden sich halten.
Genau, und das ist.
Die, Trittbrett, drauf. Die, mhm. Die Trittbrettfahrer sind ciao.
Die sind ciao, genau.
Wie,
schmeckt aber super, gell?
Ich kann mich erinnern, ich finde das sehr gut. Ich kann mich erinnern, oder ja. wie wichtig ist generell.
Stößt man damit ja. Nicht an?
Was mir oft,
oh, ja, man
stößt damit an. Ja. Was mir oft nervt in der Bar, so wir bieten jetzt an in der Barfreundschaft dein Gin, also Blue Gin, mhm. Mit dem Aqua Monaco Tonic, weil wir finden, dass das ein perfektes Pairing ist. Also mit dem extra drin natürlich.
Weil es keinen Zucker drin hat, das ist der Punkt, oder ganz, ganz wenig. Ja, ja. Aber das ist der Punkt. Zucker hat in einer Spiritose meiner Meinung nach nichts verloren. Ja. Macht ihn nur blöd im Kopf.
Richtig. Da kann man vielleicht nochmal zurückschwenken, wo wir vorher waren. Ne? Diesen beliebten Haselnussgeist oder manche nennen ihn Brand.
Ja, das ist überhaupt, das geht ja gar nicht.
Das geht ja nicht.
Nein, du kannst eine Haselnuss nur geißen. Du kannst es ja nicht brennen, weil überall, wo keine Stärke und kein Zucker drinnen ist, kannst richtig. Du keinen Alkohol erzeugen.
Ohne Gärung, keine Nein. Destillation.
Genau. So, und der wird dann die Haselnuss in Alkohol reingeschmissen und wird dann nochmal destilliert.
Harry Wein, das Wörterbuch. Destillation. Destillation bezeichnet ein Verfahren, um durch Erhitzen, Verdampfen und Abkühlen bestimmte Bestandteile einer Flüssigkeit zu trennen oder zu konzentrieren. Das Brennen von Schnaps ist genau dieser Vorgang. Hier wird vergorenes Obst, die sogenannte Maische, erhitzt, um die ursprünglich enthaltenen ca. 3-12% Alkohol auf über 80 zu konzentrieren und dabei von schädlichen chemischen Verbindungen zu befreien. Die Methode kann mit unterschiedlichem Obst angewandt werden. Das Endprodukt trägt Namen wie Obstbrand, zum Beispiel Birne oder Himbeere, Weinbrand aus Weintrauben oder Grappa aus den Pressresten der Weinproduktion, dem sogenannten Trester. Am Ende sind das natürlich alles nur andere Wörter für Schnaps.
Alles okay, wenn das auch wirklich nach Haselnuss schmeckt und nicht nach Sirup. Nutella-Brot.
Mannerschnitten.
Ja, Mannerschnitten, ja,
besser. Mannerschnitten.
Ja,
das
passiert halt Mannerschnitten. Ja, und das passiert halt sehr viel über Geschichten, die, die ich nicht erzählen will, aber das kann sich dann jeder
sagen. Okay, back to Gin. Und ich finde halt immer, dass das Wichtige ist, so, weiß ich nicht, irgendwie ein perfektes Pairing zu haben. Aber heutzutage, was mich oft so nervt in der Bar, so, ja, welches Dings habt ihr? Und dann wollen es zum, die meisten wollen Hendrix mit Fever Tree, das ist immer so ganz wichtig. Und dann noch so ein Stück Gurken rein oder sonst irgendwas.
Für was brauche ich Gurken?
Für was,
Gin?
Genau.
Mache ich vorher einen gescheiten Gin, brauche ich nicht eine Gurken reinschmeißen.
Pairing ist, was du zu dem Gin trinkst.
Ich brauche, sag ich
bitte ja. Pairing?
Pairing ist, was du zu dem Gin trinkst dann drin, als
Mischung. Gin and Tonic.
In dem Fall. Alles klar.
Ja, und dann finde ich ein perfektes Pairing und fertig, aber da brauche ich nicht immer alles durchprobieren.
Es gibt genau 4 Sachen, die du brauchst für Gin Tonic. Ein gescheites Glas, ein gescheites Eis, ein gescheiten Gin und ein gescheites Tonic. Ende.
Fertig.
Und du brauchst nichts. Aber es sollte halt jeder tun, was er will, aber wenn ich heute als Produzent, und ich bin Gin-Produzent, dann muss ich sagen, ich muss meinen Gin so gut machen, dass der einfach lässig funktioniert und dass er einfach super schmeckt. Das ist der Punkt.
Okay, haben wir wieder was gelernt.
Und das ist ja ein trockenes Erfrischungsgetränk, so Gin Tonic, muss ich sagen. Und das passt gut als Aperitif, aber gut hinten nachher wieder zum Nüchtern werden.
Ja. Ich habe früher sehr, sehr viel Gin O gesoffen.
Was ist Gin O?
Orangensaft.
Ach so, Gin O, Orangensaft. Aha, ja.
Das ist das klassische Restaurantleitergetränk eigentlich. Oder
das hat früher ein berühmter Rapper halt immer angepriesen, wo ich halt jünglich war. Und deswegen war das so, okay, wenn der das
Wer trinkt, war das?
Snoop Dogg. Er hat halt immer von Gin and Juice gerappt.
Gin and Juice, aber das hast du gemacht mit deinem Traubensaft. Ott Bernhard Traubensaft.
Bernhard Ott ist sein Traubensaft. Gin and Juice.
Ja. Also so
aber, haben wir. Aber der hat ja halt wirklich was Gutes rein tun und nicht dann.
Ja, der hat immer Seagrams.
Kappi.
Seagrams.
Kappi. Ja, du hast es gesagt. Ja. Ich hab das jetzt nicht gesagt.
Tangeray hat er immer gesoffen.
Mhm.
Wir haben dann halt
so, hier. Jetzt keine gebaut. Fremdwerbung machen.
Okay, mit, sorry, der hat den
Blue Gin da sitzt, gell?
Das ist keine Verkaufsveranstaltung. Aber ich glaube, also so wichtig wie dir das Thema ist und so gut Blue Gin ist das Thema, glaube ich, jetzt auch abgehakt. Ne? Ich meine, wir wissen alle ein gutes Gin Tonic, wie das funktioniert.
Ja.
Lass uns besser den nächsten, ich nenne es ja fast Hype schon. Und ich glaube, die Spirituose wird Gin auch so gut wie bald ablösen oder hat sie vielleicht auch schon. Nein, no, nicht? No?
Ja, das wird es auch nie tun.
Warum? Okay.
Weil es keinen Long drin gibt.
Wir sind bei.
Also warum?
Na ja, Rum Cola.
Ja, dann hat es ja vorher schon gelöst. So, ein Oscar Rum mit einem Schuss Cola. Ein Traum.
Stroh-Cola. Ein herrliches Getränk. Na.
Werbung! Aber stopp! Heute mal Werbung. In eigener Sache.
So schaut's aus. Ihr kennt uns ja ziemlich gut, aber wir wollen noch viel besser wissen, wer ihr eigentlich seid.
T&A wants to get to know you. Wir wollen wissen, wer uns hört, dass wir noch geileren Scheiß für euch machen können. Klingt das gut? Ich find's schon.
Ich find's auch. Also wenn ich besser wissen würde, wer mir was Richtiges zum Trinken hinstellt, dann fände ich das richtig geil.
Ich würde sagen, klassische Win-Win-Situation. Deshalb geht mal direkt in die Shownotes, klickt da auf den Link. 5 Minuten von euch. Und wir können euch in den nächsten 100 Folgen was zurückgeben.
So schaut's aus. Also, Link in den Shownotes anklicken und 5 Minuten die Umfrage ausfüllen.
Ich würde sagen, Deal. Dankeschön.
Na ja, kommen wir mal.
Das ist deine neue Liebe eigentlich, oder?
Ja, ja, das ist eine Wahnsinnsgeschichte. Ich meine, die Liebe hat angefangen 2009. Da haben wir angefangen zum Rumbrennen. Und das ist gelegen bis 2018, aber Freunde zu mir gekommen sind und haben gesagt, machen wir miteinander was. Weil ich gesagt habe, ich weiß nicht, wie ich ihn rum nur verkaufen soll, unter welcher Marke. Das ist ja immer Thema. Weil wir haben da Reisebauer Schnapsmarke, Blue Gin ist Gin-Marke, im Whisky haben wir mit Reisebauer Sun, das heißt mit Nancy dabei. Und so war dann die Geschichte mit dem Rum. Und Rum ist ein faszinierendes Thema, weil da schon mit Häfen gespielt wird, jetzt sage ich nicht bei uns, aber jedes Land hat eigene Häfen. In Jamaika schmeckt der Rum komplett anders wie in der Dom Rep. Er schmeckt komplett anders wie in Nicaragua. Er schmeckt komplett anders in Mauritius. Und trotzdem verwenden diese Länder 80% die gleiche Zuckerrohrmelasse, weil es nur mehr ganz wenig Produzenten auf der Welt gibt von Melasse. Das heißt, auch Jamaika muss zum Beispiel Melasse zukaufen. Er schmeckt aber trotzdem jamaikanisch. Jetzt ist die Frage des Terroirs und das ist mir jetzt ein ganz wichtiges
Thema. Und der Luftfeuchtigkeit, ne?
Natürlich, andere Luftfeuchtigkeit. Ich sehe das Terroir-Thema da eher in den traditionellen Häfen, die da verwendet werden und auch in den Temperaturen, wie Melasse vergoren wird.
Erklär das einmal, wie wiederum läuft und welche Ausgangsmaterialien, es gibt ja verschiedene Ausgangsmaterialien.
Es gibt zwei. Das eine.
Vor allem für den Harald wichtig.
Ja. Was Melasse?
So, fangen wir ganz vorne an. Zuckerrohr.
Back to the start.
Ja. Aus Zuckerrohr wird Zucker gemacht. Das ist der größte Zuckergeber weltweit. Aber wesentlich mehr wie Zuckerrüben, was wir da in Europa ein bisschen anbauen. Wir glauben, wir machen was am Weltmarkt, aber entscheidend sind wir nicht wirklich. Zuckerrohr ist das Thema. Und aus Zuckerrohr entsteht Zucker. Wird Zucker produziert und ein Nebenprodukt ist die Melasse. Ah. So, die Zuckermelasse wird verwendet für alles Mögliche, zum Kochen. Es gibt so viele Bereiche, wo die verwendet wird. Und irgendwann ist dann einer draufgekommen, dass ich nicht nur Zuckerrohrsaft vergäre, das sind die sogenannten Agricol-Rums, die werden nur aus Zuckerrohrsaft vergoren, sondern ich vergäre auch die Melasse. Jamaikaner und so weiter. Die machen Melasse. Rum. Das heißt, das aus dem Nebenprodukt ist eine dickflüssige Flüssigkeit mit, ich glaube, 60 Öxler oder wie das auch heißt, 60 Klosterneuburger Zuckergehalt drinnen. Und das verdünnst du dann wieder mit Wasser und dann vergärst du das. Und die Melasse hat einen riesen Vorteil, du musst es nicht in der Sekunde machen, weil Zuckerrohr ist einmal im Jahr reif, sondern du hast das ganze Jahr Zeit zum Destillieren. Das war auch, glaube ich, mit bei denen ein bisschen...
Was ist höherwertiger und minderwertiger, oder kann man das sogar nicht sagen?
Das kannst nicht sagen. An sich sicher, dass für uns ist schon, wenn wer unseren Rum kostet und sagt, ist das Agricole, dann ist das schon immer für mich so ein bisschen Zeichen, Punkt 1, dass ich mit Rum auskennt, ja, ganz wichtig. Und trotzdem
oder ist, einfach nur gescheit reden will.
Ja, gibt's ja genug. Ich meine, das haben wir ja in dem Bereich auch genug. Aber was natürlich ist, dass die Agricole-Geschichten aus Zuckerrohr Saft gemacht werden. Und das ist ganz eine kleine Nische im Grunde genommen nur. Oder eine ganz klar, aber eine Nische. Und ich finde schon, wenn du heute aus Melasse einen Rum erzeugst, der wie Agricole schmeckt, dann ist das ja, schon sehr hochwertig. Ja. Aber der Aufwand ist da und dort hoch. Mhm. Mhm. Wir haben die Melasse aus Mauritius. Aus einem Fairtrade-Betrieb, der 1500 Fairtrade-Bauern hat, mit 1,5 bis 2 Hektar, die auf diesen Flächen Zuckerrohr erzeugen. Und von denen kriegen wir die Melasse. Da war der Hansi dort vor, ja, mittlerweile auch jetzt schon wieder. Das letzte Mal war er dort im Februar vor Corona. Das heißt 1,5 Jahre aus. Mhm. Und so ist es. Und in
das schmeckt schon
wieder, Alter. Ja, das schmeckt
herrlich. Gin Tonic ist echt
schon. Und in unserem Raum sind 82% unser Rum und 18% gekaufter Rum von 6 Distillerien aus 5 Ländern.
Also, und euer Rum war jetzt das, was gerade erklärt hat, aus Mauritius.
Genau, ist die Melasse aus Mauritius und das andere ist aber auch, bis auf Guyana, da ist es Agricole dabei, das andere sind 6 Destillerien, für jeden Rum 3% drinnen. Das kaufen wir, für die nächsten 10 Jahre liegt es in Augsburg, kommt dann alles in neue Holzfässer rein. Und wird dann, wenn was gemischt wird, mit unserem Rum immer gemischt. 82% unser Rum, das heißt 6 Fässer unser Rum, 500 Liter. Und ein Fass, das Rum-Cuvée.
Und gebrannt wird das alles in Augsburg?
Gebrannt wird das alles in Augsburg. Gemeischt, gebrannt. Mhm. Und gelagert. Und gelagert ist das Allerwichtigste.
Ja.
In also österreichische Eiche.
In österreichische Eiche? Mhm. Woher?
Schneckenleitner, Ybbstaler Eiche.
Okay, Ybbstaler Eiche.
Ybbstaler, ja.
Und jetzt ist der Rum natürlich in dem Fall, weil er in Eiche ist, dunkel. Ab wann macht das Sinn?
Rum, so glaube ich, eigentlich? Eine Lagerung macht bei Spiritosen dann einen Sinn bei Cognac, glaube ich, unbedingt. Alle Arten Weinbrände, ich glaube, dass es einen Sinn macht, unbedingt bei Whisky. Das ist die Geschmacksveränderung, ist Wahnsinn, weil wenn du einen weißen Whisky trinkst, weißt du eigentlich nicht, was nachher da rauskommt. Ich meine, so unterschiedlich ist es. Warum macht es einen Riesensinn? Weil die weißen Rums, ja, das ist halt zum Mischen und so weiter. Und Cognac, Rum, Whisky, wo kann es noch sein? Der Spiritose, ja, gewisse Fruchtbrände.
Gewisse Apfel, Zwetschgen.
Zwetschge, da macht es Sinn. Es muss einfach so sein, dass die Eiche das Primäraroma nicht zerstört. Und beim Rum und beim Whisky gibt es halt eine wahnsinnige Geschmackslänge hinten raus.
Okay. Und jetzt haben wir beim Rum natürlich auch, also diejenigen, die sich ein bisschen auskennen, einen wahnsinnigen Unterschied. Zum Beispiel Ester ist wahrscheinlich ein Riesenthema.
Ja, das ist durch die Verkehrung. Ester,
was ist das?
Ja, sehr, sehr dreckig verkehrst.
Ich liebe das ja. Also für mich ist das ja so, ich liebe es ja oft, wenn der Wein ein bisschen stinkt. So.
Ja, so ein kleines Stinkel drin. Eigentlich ist Ester Vergärung. Ich meine, bringe ich mal so einen Punkt.
Ist das so? Ich weiß,
weiß auch nicht.
Du bist der Profi, ich bin der Konsument.
Ich sage dir ganz ehrlich, ich war da in einer Destillerie in Jamaica, die ist da nicht drin.
Long Pond?
Nein, ich will jetzt keine Namen nennen.
Okay.
Aber das war, da war Rum dabei, da war Rum dabei mit 1600 Ester. Ich schwöre, dass du stirbst.
Habe ich mir jetzt gekauft.
Ja, du bist hin.
1200.
Aber das sind nicht 1600. Aber das geht dann schon richtig in die Beine, wenn du das trinkst. Wenn du da 3 Glasel trinkst, dann bist du nicht vom Alkohol fertig, sondern von den Estern.
Aber was ist Estern? Also
nein, das ist das wird zu warm vergoren, kriegt dann einen leichten Essigstich, was auch immer da alles drinnen ist.
Also am meisten riechst du das beim Rum, so finde ich, wenn das so geht, oft so in eine richtige Klebstoffrichtung.
Ja,
eher so.
Klebstoff, ja. Aceton.
So, also wenn du als Kind gerne geschnüffelt hast,
ja, dann schmeckt so, das.
Ja, normal.
Dann ist das richtig. Ja,
macht man halt in Berlin so. In Berlin schnüffelt man so. In
ja, der das Zweite, was natürlich beim Rum noch ist, und deshalb ist unser Rum
zu kosten wir nochmal endlich.
Ja, genau, kosten wir nochmal endlich. Ja, zuerst einmal das Glas auswaschen, weil sonst kriegst ja, du sehr viel. William sagt, der ist schön. Was natürlich noch ist, ist Rum, in Rum ist ja so manches Zeug, macht er, nimmt halt das. In Rom ist halt so manches Zeug drin, was wirklich niemand braucht. Vanillearomen wird reingegeben bei gewissen Brennereien.
Also ist das jetzt wieder das gleiche Problem, was man vorher gehabt
hat? Nein, noch viel schlimmer. Zucker wird reingegeben, dann wird Glycerin reingegeben, dass es weicher schmeckt. Da hat es einmal einen Artikel gegeben von Mixology. Wenn du den liest, dann weißt du nicht, ob du noch ganz gern jeden Rum trinkst, den du trinkst. Und Zucker im Rum ist ja bis zu 48 Gramm auf einen Liter. Gell? Umgerechnet auf 1000 Liter 50 Kilo Zucker. Hm? Ob ich das will, weiß ich nicht.
Stößchen.
Prost.
Und das gutes, machen wir.
Gutes nicht. Timing, guter ja. Takt.
Ich kann mich erinnern, als wir den Rum das erste Mal probiert haben, hatte ich ein bisschen Angst. Weil der, ja. Aber da war der noch nicht gefüllt. Da war ich bei dir am Axberg. Genau.
War noch nicht gefühlt.
Da haben wir mit dem Andi probiert.
Ja, das muss ich auch
verbinden.
Aber was sagst
du? Ich finde das jetzt sehr gut. Es ist, ja? Nämlich, es ist nämlich viel, finde ich, schlanker und präziser ja. geworden. Also ja. Hat damals süßer und opulenter genau. gewirkt.
Ja.
Und das hat sich wirklich wahnsinnig gut entwickelt, finde ich. Also ich bin jetzt auch nicht der große
Rum-Aficionado. Aber du bist, mal aber du bist der große Weinkenner. Und das ist der Punkt. Ich habe gesagt, ich will Rum machen für Menschen, die gern was Gutes trinken. Die gern von der Weinseite kommen.
Was trinkst du eigentlich lieber? Schnaps oder Wein?
Ich liebe natürlich Schnaps, aber wenn du mich jetzt fragst, was ich lieber trinke, ich kann nicht sagen, ich trinke 2 Liter Schnaps.
Das ist bei dir nämlich das Leibende, weil du ja, mit dir kann man wahnsinnig gern Wein,
ja,
Wein
trinken. Ich liebe Wein, ja. Und ich hab das Glück, dass ich einfach so einen Haufen Winzer kenne.
Ja.
Der letzte Podcast war Örne Losen.
Boah,
wir, blind, wir machen 2001 Erdener Prälat. Haben wir zum Beispiel die Dresdner Brand.
Jetzt nimmst du mir mein letztes Thema.
Ach weh.
Aber komm mal gleich dazu. Komm mal gleich dazu.
So, voll gut.
Harry, schmeckt dir das? Warum?
Es macht
ist das ein Thema bei dir? Oder also, lieber mit Cola?
Was ich, dir was lieber
mit Cola? Nee. Also, ja, klar kann man machen, aber das ist dann, glaube ich, Schummeln. Also ich glaube, das
hat... Punkt 1 musst du mal... Und ich glaube... Ich würde jetzt nicht zu nahe treten, aber dein Spiritosenverständnis ist eher im Anfangsbereich.
Ja, ganz mir überhaupt nicht zu nahe, sondern ist völlig
okay. Das ist also, wunderschön erklärt.
Man muss darum bin ich hier.
Ja, genau. Man muss an diese Sache sehr mit Bedacht herangehen. Mhm. Wie ich am Anfang schon gesagt habe, wir trinken, um zu erinnern und nicht, um zu vergessen.
Mhm.
Das heißt, ganz klar, einmal vorsichtig reinrichten, mit der Zunge einmal ganz klar die Zunge benetzen und dann siehst du, wie sich das im Körper wirkt. Es gibt Menschen, die Spiritose gar nicht vertragen.
Mhm.
Es gibt aber auch Menschen, die es mit einem Wein jagen kannst, was natürlich viel weniger sind. Aber Spiritose gehört immer mit Bedacht getrunken. Das heißt, ich sage immer, lieber machen wir es teurer und wir verkaufen nicht um der Menge willen. Natürlich wird es über die Jahre und über die vielen Länder mehr, aber ich bin nicht einer, der sagt, bitte trinkt am Abend 4 Glasel Schnaps. Ein gescheites Glasel oder vielleicht 2.
Perfektes Thema. Ich bin auch so. Also ich trinke wahnsinnig gern Schnaps, aber ich trinke ja. noch am Essen ja. gern auch und das dann auch langsam und
ja.
tue das nicht schotten. Ich verstehe ja. oft Leute, die bestellen dann Schnaps und wollen dann 6-7 Glasel Schnaps ja. hintereinander
ich sich reinschütten. Ich verstehe
das dann so weg.
Aber
so,
dann, schneller, dann sage ich, trinkt gescheiter was anderes, was billiger ja. ist. Trinkt weiße Spritzerzähne ja. oder was. Ja. Seid auch fett und
ja.
ist billiger und ja, es bleibt mehr vom Guten.
Ja, das ist genau.
Also wenn ich sowas trinke,
ja,
also gerade langsam. Wenn ich weiß, dass es gut ist oder so, dann will ich natürlich keine Cola da drin haben.
Klar,
also
auf jeden das Fall. Freut mich also
versuche ich das zu verstehen. Auch das ja. habe ich auch schon vorher, bevor wir dann hier das gehabt haben.
Tu da 2 Tropfen, nur ganz klar am Gaumen und lass sie spülen. Die Aromavielfalt, und wir reden jetzt von Rum und nicht von Fruchtbaren, was du da alles spürst, du hast Bananenaromen drinnen, Birnenaromen, du hast aber genauso den typischen. Wenn es jetzt, wir haben den Österreich, das ist ja für euch Kasalle, oder? Nein, ist ja höher als meiner. Die Rumkugeln. Wenn du ja, krass, in die Rumkugeln reinbeißt,
ja.
dann hast du auch diesen Geschmack ja. am Gaumen oben.
Ja.
Das heißt, da ist alle, ein Rum hat eine Balance.
Ja.
Wenn du jetzt langsam trinkst, du brauchst von der Spieldose Ich würde ja sogar in gewissen Lokalen 1cl nachschenken. 1cl, dass ich auch die Leute zu einer guten Spiritose heranführe. Ich meine, wieso schenke ich 4cl Sprit aus? Jeden Menschen schreckt das ab, wenn er so ein riesen Glas kriegt.
Ja. Vor allem in einer Kurzschnapsglasl, die wir ja gerade vor uns haben, passen 4cl gar nicht
rein. Nein, passen gar nicht rein. Eigentlich
also
gar
das nicht. Glas zum Beispiel, so, also das sehe ich jetzt so, glaube ich, zum ersten Mal, so ein Glas so. Weil sonst, wenn man das irgendwo bestellt, so jetzt auch so ein Glas rum oder keine Ahnung was denn so, das kommt ja dann immer in diesen breiten, flachen Gläsern, wo dann halt dann viel zu viel drin ist und dann noch mit Eis wahrscheinlich. Da ist man dann auch animiert, das einfach so, was du denn meintest, so wegzukippen. So. Ja. Aber hier, das sieht halt nach Genießen aus. Also wir haben jetzt hier so eine langen Stielgläser, eigentlich
also in dem
wie
Fall
ein Weinglas, ist ein, bloß mit einem kleinen Kopf oben.
In dem Fall ist es ein Stölze Quadrophil.
Ja,
und mir, sonst ist das Destillator, glaube ich.
Oder? Ja, der, nein, mir nach, uns nachgemacht, Entschuldigung. Das Glasl haben damals gezeichnet, der Gölles, der Rochelt, der Latschen und ich. Und von uns gibt es dieses Glas von Spiegeler.
Spiegeler, okay.
So, die haben es jetzt ein bisschen dicker gemacht, was die, wie heute halt alle Glasl. Ja. Momentan wird jedes Glasl
irgendwo kopiert.
Ein bisschen eine Schulter verändert und ein bisschen kopiert.
Aber es sieht geil aus. Also es animiert mich, als jetzt auch Unerfahrenen, eher zu nippen. Das, was du meinst. Ich habe jetzt auch vorher schon so nur genippt, sondern eher dieses so Kosten als dieses so bam, das wegzuhauen. Dieses kleine, flache Glas animiert mich auf jeden Fall mehr, dieses wegzuklatschen. So.
Aber das ist Terroir. Aber nicht Terroir. In der Lage, wo es wächst, sondern Terroir in den Ländern. Das ist länderspezifisch, wie das dort gemacht wird. Das ist schwierig zu erklären, aber Jamaika schmeckt anders wie Österreich und Jamaika schmeckt anders wie Dom Rep und Nicaragua und Guyana, war dort überall. Und das ist
du hast dich aber für Jamaika entschieden?
Nein, ist auch dabei. Jamaika sind also auch Produzenten dabei. Es ist Guyana dabei. Es sind überall die besten Destillerien aus diesen Ländern dabei. Hm?
Coole Geschichte. Hm. Finde ich sehr gut. Thema Nippen. Alkohol, das ist wieder auf 40,5 heruntergestreckt. Ja. Ein bisschen ein böses Wort, heruntergestreckt, aber egal.
Ja.
Wie wichtig ist die Alkoholhöhe bei so Spirituosen? Weil weißt du, es gibt ja heute auch so die geilen Typen, die etwas stärkeren sind, das meistens so, ja, wir trinken nur Fassstärke.
Ja, ich trinke nur Fassstärke. Ja,
und dann ist ja eher, weil die Tendenz heutzutage bei den Freaks ist ja, oder auch bei sehr vielen Bränden, es gibt ja auch diese so neue Destillationsverfahren, eher Niedrigalkohol, also auch bei...
Ich war ja der Vorreiter in Niedrigalkohol mit einer zweiten österreichischen Firma, 25% Schnaps. War, glaube ich, ein sensationelles Produkt, völlig zur falschen Zeit. Und
es war zu früh.
Völlig zu früh.
Du warst viel zu früh.
Und das Zweite ist, mit einem Ego-Trip das verkauft. Wir hätten nie als Produzenten umstehen dürfen. Weil jeder hat dann gesagt, in dem Fall Gölles und Reisebauer, wollen jetzt einen Haufen Geld verdienen mit einem leichteren Schnaps. Das ist irrsinnig aufwendig, aber das hat überhaupt kein Mensch gesehen. Aber das war, da haben wir Fehler gemacht, der Markt hat es bald. Aber das Produkt war Wahnsinn. Ich habe heute noch die Flaschen genommen und Kostzeit und denke mir, sauberer kannst du das nicht machen. Aber es war halt einfach zu bald. Gut. Für mich hat der Schnaps so eingestellt, und dass das haltbar ist in der Flasche. Wenn du heute eine Flasche für mich kaufst, dann dankenswerterweise hast du doch alle Produkte von uns bei dir. Wenn eine Flasche Williams ein Jahr offen ist, dann muss das noch genauso schmecken wie am ersten Tag. Und da brauchst du einen Alkohol. Wenn du jetzt nicht der 35-37% Alkohol rein tust, dann das steht der nicht. Das heißt, ein Minimum bei den Fruchtbränden fange ich an bei 41,5 und hör auf bei 50. Oder 48 bei den holzfassgelagerten Sachen. Bei den Whiskys sind wir bei 48. Aber mir stellen alles ein, wie es mir schmeckt. Oder uns schmeckt. In dem Fall haben sie mir aber. Aber es muss eine gewisse Kraft haben, dass das erstellt. Und wir reden trotzdem von Schnaps, gell? Oder für Fruchtbrand. Das heißt, das hat schon am Wumms.
Ja.
Das ist klar. Und dass ich jetzt alles weich und schön rede und schön mache, ist der falsche Ansatz. Finde ich.
Ich finde auch, deshalb lieber einmal 2cl am Abend und die können ruhig bis 48 kommen, wenn es balanciert und harmonisch
schmeckt. Und dann kannst du 3 Stunden dabei sitzen.
Ja. Ja, weil
das Aroma, weil's
wahnsinnig komplex ist, kann ich sagen.
Weil es einfach komplex ist, ja.
Bei Rumkugel hat es sofort geklingelt bei mir.
Ja, schön. Ja.
Das war sofort dieses, stimmt, das ist Rumkugel auf jeden Fall. So.
Ja, super, exotisch und Kokos und hat aber trotzdem auch so grüne Töne, also wirklich schön komplexes Produkt. Geil.
Danke.
Wir können leider nicht der komplettes Portfolio besprechen. Nein. Du machst dann auch Whisky und Wodka.
Ja.
Wodka. Saugeil, haben wir übrigens Wodka auch in der Barfreundschaft. Ja. Bei Wodka bist du dabei, ja, den haben wir jetzt vergessen. Ja, Wodka okay. Schmeckt meistens nach wenig.
Ja, ja,
schwierig über Wodka zu reden.
Ja, genau.
Aber gibt alles, aber dann weiß ich noch, und das ist jetzt wieder mehr so das Weinthema, wir heißen ja Terroir und Adiletten.
Ja, größte Liebe.
Ja, Dresdner-Brand.
Meine größte Liebe.
Ich weiß
noch deswegen, nie einen Cent.
Was? Die meisten Menschen sagen Grappa dazu. Mhm. Die meisten wissen auch gar nicht, was es ist. Ja, es handelt sich um einen Dresdner-Brand. Mhm. Das ist das, was beim Pressen übrig bleibt quasi. Also Schalen und ein bisschen Fruchtfleisch von den Beeren. Mhm. Das wird dann sehr gebrannt, nochmal extra.
Das wird auch schon vergehrt.
Erklär bitte, wir haben jetzt die Überschrift.
Meine große Liebe, die mir seit 16 Jahren wirklich noch keinen Cent eingebracht hat. Aber was man braucht, hat, sind die größten Freundschaften, die geilsten Typen kennenzulernen, Winzer kennenzulernen. Und da muss ich einfach die Geschichte erzählen. Angefangen hat das Ganze, wir haben für den Albert und für den Bernhard schon Dresdner vorgebrannt, für den Albert Gesellmann und für den Bernhard Ott. Das eine war immer blaufränkisch, weil Albert ist blaufränkisch, Bernhard ist Grüner Veltliner, das sind unsere zwei wichtigsten Trauben in Österreich, das haben wir schon gemacht. Und dann ruft mir der Stefan Weiß vom Dalme an und sagt, du pass auf, ich habe eine Wahnsinnsidee. Wir machen einen Dresdner vom Egon Müller. So, wir rennen es kalt runter wie ich da.
Was ist die perfekte Geschichte dazu?
Sage ich, Alter, Egon Müller, wie komme ich denn zu denen? Ich kenne den gar nicht. Außer zum Egon Müller kommst du gar nicht hier und hin und her.
Wer ist sagt Egon Müller?
Hast du letzte Woche nicht aufgepasst oder vor zwei?
Nee.
Sogar der Hans weiß es, der dazugehört hat.
Ernie Losen, was hat er erzählt? Egon Müller. Egon Müller ist der Süßwein-Weißwein-Riesling-Papst weltweit.
Okay.
Gut. es war 2004. Wir waren ja noch nicht wirklich, wir waren schon da, aber natürlich das Standing, was wir heute haben, haben wir damals nicht gehabt. So, ich hätte mir nicht einmal traut, dass ich da hinfahre. Der Stefan ruft da an und ich kann kommen. Und jetzt die Geschichte. Du fährst zum Egon Müller hin, Schatzhofberg, kommst du da, ich bin angekommen mit meinem Auto hingefahren. Ja, der Egon ist im Weingarten, seine liebe Frau da, die irrsinnig nett und super war und alles cool. So, ich gehe in den Weingarten, dann sitzen da draußen die Leser mit einem großen Kübel und in dem großen Kübel einen kleinen Becher, der so seitlich umgehängt ist und haben es gerade gelesen, Schatzhofberg, Trockenbärslöse. So, boom. Jeder hat da gehabt in sein Schissel drinnen 20 Decker. Oder 200 Gramm, vielleicht 300 Gramm. Und der Egon ist die ganze Zeit auf und ab gerannt, hat jeden Kübel kontrolliert. Ich war damals gewichtstechnisch in Höchstform. Das heißt 40 Kilo genau mehr wie heute. Nach dem zweiten Mal auf und ab rennen, habe ich mir gedacht, wenn ich jetzt nur mehr da hin und her renne, kriege ich einen Herzinfarkt. Ich muss sterben.
Hast du damals schon gehabt.
Ja. Und dann ist es losgegangen mit Egon Müller. Und dann haben wir 2005 DBA brennen dürfen.
Eine Harald-Trockenbeeren-Auslese.
Ja, okay. Hat es gegeben, 30 Liter Schnaps am Ende des Abends, war in kürzester Zeit ausverkauft. Ich habe dann auch eine Flasche Wein kaufen dürfen, du weißt, was das heute kostet. Und wir werden es nächsten Jahr, am 2. Februar 2022 trinken,
der Bernhard. Da ist eine deutsche Versteigerungswein, es gibt 12.500 Euro.
Und das haben wir brennen dürfen. Ja, und dann ist das weitergegangen und dann habe ich das nicht mehr aufgehört. Und heute haben wir, in Deutschland haben wir Brenn-Dönhof. Da haben wir gemacht Eiswein vom Dönhof, Hochheimer Brücke, wie heißt es?
Brücke.
Dann haben wir brennt Erlener Brulat von Örni. Dann haben wir brennt von Joschi Leitz Schlossberg 216.
Mhm. Schomar Grolot.
Dann brennen wir Schomar Grolot, da haben wir brennt Charme, Tesson und Perrier, alle Sorten rein. Das ist ein völliger Wahnsinn. Dann machen wir Claude Bess vom Oliver Bernstein.
Mhm.
Und dann machen wir Manningkur.
Ja.
Dann machen wir noch Montevero.
Okay.
Und in Österreich eben Gesellmann und Ott.
Ja.
Und IZ haben wir brennt.
Vom Amitement.
Genau.
Oder von der Familie Tement.
Ja.
Hörst jetzt eine Geschichte kurz. Ich muss ausholen. Ich kann mich erinnern, ich habe Wein trinken gelernt mit und von Hans-Martin Gesellmann.
Ja.
Du kennst ihn ja. Und wir saßen einem Abend im Pub Clément in Wien, in der Margaretenstraße, die schönste Weinbar Wins. Und wir waren, ja, wir haben einen ziemlichen Hänger gehabt, schon, klassisch.
Ja.
Und dann sieht der Hans Martin die Flaschen, Schatz auf Berger, DBA Brand, Hans Reisebauer. Und er sagt, komm, bestellen wir zwar die Hans Martin, das können wir sich nicht leisten. Ja,
ist ja schade.
Weil das 2CL, 38 Euro. Ja, das ist zweimal.
Nicht, ja. Das ist nicht einmal viel gewesen.
Ja, genau, also gar günstiger. Und dann riefen wir beide rein, schauen uns an.
Das schmeckt
wie gut. Pass auf, können wir das dem Robert jetzt sagen, dass der Besitzer der Weinbar, dass das Kork, das hat einen Kork. Also es hat gerochen wie Kork.
Aber es war keiner.
Und wir schauen uns an und dann sagen wir, Robert, probier mal. Und er probiert und dann sagt er, ja komisch, das schmeckt wie Kork. Weil er hat das davor noch nicht verkauft worden. Natürlich hat geschmeckt wie Kork. Pass auf. Und dann haben wir gesagt, können wir das jetzt in Hand sagen? Also, oder sollen wir dann noch eine zweite Flasche aufmachen oder keine Ahnung? Und dann haben wir irgendwann bei einem deiner Feste darüber geredet.
Ja.
Und das war dann ein Thema. Und du meintest, das ist Brennen von ausgetrockneten Trauben mit Botrytis.
Ja, das ist, du musst dir vorstellen, ich habe das gekostet, bevor ich zum Eingang gefahren bin. Das war dann, weiß ich nicht, 2006. Und ich koste es daheim und denke mir, das geht sich alles nicht aus. Das schmeckt nach Kork. Immer so, nicht direkt nach Kork, aber Kork ähnlich.
Ja, es war so ein bisschen
und ich fahre zum Ego Müller draus mit 41,5%, 43,45%, ein paar Sachen zusammengemischt, dass es kosten kann. Und ehrlich, und er riecht rein und sagt wortwörtlich, die schönste Botrytis, die ich jemals gerochen habe. Es war genauso. Das ist Botrytis.
Okay.
Und das ist...
also für alle, die nur eine Flasche zu Hause haben, es hat keinen Kork, liebe Freunde. Das gehört so.
Nein, wir haben die Flaschen aufgefüllt und umgefüllt wieder. Weil nachdem das Thema aufgekommen ist. Aber ich habe es vorher schon gewusst, dass es nicht so ist. Darum haben wir das auch relativ aufgehört. Du kannst Trockenbier auslesen. Da muss Eiswein geht, alles ohne Botrytis geht.
Ja, alles ohne Botrytis. Ja, alles, was Frucht hat, wahnsinnig
viel. Und das Geilste, was ich, glaube ich, gemacht habe, war wirklich... in den Jahrgang 2012, wo du Dönhof, Eiswein und Scham vom Rollo nebeneinander hingestellt hast, dann hast du blind. Hast gesagt, ich stehe im Burgund oder ich stehe in der Nacht.
Das ist das Geile. Das war das, was ich bei dir gelernt habe, als du mir das gesagt hast. Und das ist auch super, dass die Sendung oder der Podcast Terroir und Adiletten heißt. Das Terroir wird durch das Brennen fast noch einmal stärker ausgedrückt wie vorher durch den Wein. Ja. Das war unglaublich interessant, das zu kosten. Mhm. Und die meisten Zuhörerinnen und Zuhörer kosten ja meistens irgendwie, bestellen halt einen Grappa in der Pizzeria ihres Vertrauens. Und das ist halt ein Vollscheiß. Also ähnlich wie, nein, wirklich, Grappa ist der letzte Rotz. Das ist meistens dahin, also auch immer mit Zucker aufgeklebt, mit Zuckercouleur, dass es die Farbe kriegt, aber das niemals, das ist braun und war niemals im Fass. Meistens.
Also, schau, wann halt ein Produkt daherkommt, das orange, rot-orange ist in der Flasche. Eichenholz, das weiß jeder Mensch, ist nicht orange oder nicht braun, sondern Eichenholz hat immer einen Gelbstich. Eine Buche ist rotstichig, jetzt vom Holz her. Mhm. Akazie kann einen Rotstich haben. Aber wenn jetzt eine Orchenfass gelagerte Geschichte daherkommt, die rot-orange-braun ist, dann nicht. Die Natur gibt es nicht.
So, und du nimmst dann, also das trockene Gelege, also den Dresdner, und meist das nochmal an quasi.
Ja, weil die Weißweine sind ja nicht vergoren. Die Rotweine von Albert zum Beispiel oder Claude Best, das ist schon von dem Winzer vergoren, weil das ist ja der meiste Standzeit.
Ja.
Die Weißweine werden abgepresst, wir holen die Dresdner am gleichen Tag.
Also das ist ein wahnsinniger Zeitdrucker für dich.
Ja, ich bin zweimal selber zum Rollo gefahren, brauche ich genau 22 Stunden hin und retour, für 2000 Kilometer. Damals hat der Aldo Sohm hat damals die Dresdner noch gerebelt, weil ich gesagt habe, ich brauche gerebelt, der ist wirklich gerebelt. Und ich habe meinen Schaumark,
der war
auf
Flasche Wein. Der war dort oder was?
Der war dort als Praktikant oder er wollte dort bei der Ernte. Und dann bin ich angefahren und dann haben wir 27 Liter Schnaps rausgekriegt.
Ganze 27 Liter. Das ist in etwa dein Monatsverbrauch. Ne?
Ich habe keine Ahnung. aber es ist halt die Freundschaft mittlerweile so entstanden, mit Jean-Marc, auch mit Cornelius Dönhoff und so weiter. Du musst schon als Schnapsbrenner, und da glaube ich, bin ich wirklich einer der ganz wenigen, der sich halt mit dem gesamten kulinarischen Bereich auseinandersetzt. Natürlich zuerst einmal vorwiegend Wein, weil ich es liebe. Aber auch mit Essen und so weiter. Du musst Bescheid wissen. Du musst, es muss immer das perfekte Match sein. Es geht nicht um das, dass heute einer sagt, ich trinke jetzt seinen Wein und der muss jetzt das und das Essen kochen. Nein, wenn das Essen perfekt ist, der Wein perfekt ist, alles ist gut. Dann trinke ich es halt selber rat.
Ja, super, das ist, was ich auch immer sage, ich brauche keine Getränkebegleitung.
Wie oft funktioniert das wirklich?
Richtig, ja. Ich sage, wenn irgendwas ein Perfect Match ist, dann zeige ich es dem Ghost, aber genau. Ich muss dann mit aller Gewalt mit zu aller jedem Gewalt, Essen immer einen Wein. Also das ist auch
wie das erste Mal beim Adrian Ferrand beim El Bulli war, das war 2005, und dann habe ich in Eckhard Witzigmann angerufen und sage, was soll ich da unten trinken, ein paar 30 Gänge? Sagt er ganz einfach, such dir einen gescheiten Champagner aus.
Ja.
Weil du kannst nicht mit einem Weinbering
oder einem Saarriesling, wenn wir gerade vorher waren. Ja. Du musst irgendwie den Gaumen sauber bringen.
Und das war die beste Entscheidung. Und Wein passt Solo genauso. Und was ich bei Wein nicht mehr verstehe, ist, wenn man halt ein Sommelier zuerst eine Viertelstunde am Wein schön und nett reden muss, bevor ich ihn zum Trinken kriege.
Weil und dann Wein, bist du doch wieder enttäuscht, ja, weil am Gaumen nicht so ist, wie
genau, das Sommelier beschrieben. Ein Wein muss für sich sprechen und nicht einschenken ins Glasl und entweder es geht oder es geht nicht. Ich brauche einen Wein nicht schön reden.
Ja.
Das dann aber gerade viel Leute.
Bestimmt. Ja, muss ich auch verkaufen. Erst eine Frage. Vor kurzem war bei uns zu Gast der Ernst Ernie Losen.
Ja.
Und in der Zwischenzeit war ich auch bei ihm zu Gast. Und der hat gefragt, was eigentlich, ich meine, das ist immer gerade vorher angesprochen, aber was macht eigentlich der, er hat einen Prälat, er hat noch nichts gekriegt, ja, er hat gesagt, du hast damals so einen Hasel gemacht, er weiß gar nicht, was gemacht hast damit.
Das steht alles da.
Ist gebrannt und wird es bald geben.
Steht alles zu Hause im Fass, das war erst 2016, das muss schon reifen. Das muss reifen und das möchten wir in der nächsten Kiste, was der unsere Dresdner-Kisten,
ja, ja.
Da hat es gegeben 2012 und 2014 und die nächste kommt nächstes Jahr 2016. Und dann gibt es wieder 30 Kisten oder 50 Kisten, je nachdem, wo wir halt am wenigsten drinnen haben. Und da ist Erlener Prälat dann auch dabei.
Hätten wir dann gerne eine, bitte.
Ja, bitte gerne. Ja.
Hätten wir dann gerne.
Da muss ich ehrlich sagen, die Kisten ist für mich das Schönste, weil da wirklich, natürlich kostet es Geld, aber ich sage, wer es kriegt. Und da gibt es Leute. die suche ich mir echt aus. Ja, genau. Nein, ehrlich, da musst du... Du musst jetzt wirklich noch 3 Jahre trinken, dass du was kriegen würdest. Nein, aber das ist...
Nach der 50. Folge
aus der Kiste wird sowieso ihm gehen wahrscheinlich.
Ja, klar. Nein, weil das muss man auch... Weißt du, das ist Wertschätzung.
Ja, ich wollte
in Wirklichkeit, sagen. Das kostet richtig viel Geld, die Kisten.
Ja.
Aber überleg einmal, du fährst 2200 Kilometer, hast 3 Jahre Arbeit für alles zusammen und dann kriegst du 27 Liter raus. Das kannst du nicht mit Geld beziffern.
Es ist eine vollkommene Freakshow.
Völlige, ja, genau, Geschichte. Aber ich habe halt so viel gelernt. Mit Jean-Marc, ich meine, ehrlich, die Freundschaft ist schon richtig gut. Und cool. Ich habe bei denen viel gelernt.
Richtig. Hast du es mit deinen Fragen jetzt?
Richtig. Und viel gut getrunken.
Ich bin jetzt durch.
Heute. Darf er uns jetzt Sachen fragen?
Darf man das aber euch, oder was? Das habe ich gar nicht gewusst.
Bist du schlecht informiert? Habe ich wieder schlecht informiert?
Mann, einmal mit Profis arbeiten und da ist er wieder.
Wieso machst du das?
Was?
Wieso machst du diese Sendung?
Hatte ich schon mal erklärt, aber ich sag's dir nochmal. Nein, ist okay. Ja? Mich ärgert es, wenn ich in netten Restaurants sitze oder so, dass ich trinke gern Wein so und dass ich dann die Weinkarte aufschlage und keine Ahnung habe, was ich trinken soll. Mhm. Wir haben auch erst im Zuge dieser Sendung wirklich rausgefunden, dass ich zum Beispiel auf Kabinett stehe, so, King Cubby.
Deutsches
Und ja, es ist schon besser geworden auf jeden Fall. Also wenn ich jetzt zum Beispiel so essen gehe oder so, dann richte ich mich natürlich danach, guck dann nach Weingütern, die wir dann hier schon zu Gast hatten oder so. Ich habe dann eigentlich eine Abneigung gegen Rotwein zum Beispiel, habe dann hier aber einen Rotwein schon getrunken, der gut war, auf jeden Fall, also der mir gemundet hat.
Ja.
Aber mich interessiert das Thema einfach so, weil es sehr vielseitig ist, auf jeden Fall. Und im Gegensatz zu dem, was mein Stereotyp eigentlich war, dass es halt eher langweilig und anbiedernd ist, ist es doch sehr interessant, auf jeden Fall. Und ich muss halt, glaube ich, für das ganze Fachwissen, was wir hier die ganze Zeit belabert haben, muss ich halt unbedingt auf ein Weingut einfach, damit das, was hier geredet wird die ganze Zeit, auch mal sehe und anfassen kann auch.
Ich meine, grundsätzlich musst du jetzt hier sagen, lernen durst von einem der Besten.
Ja.
Das sage ich jetzt einmal.
Von dir?
Nein, von dir. Allein von dir. Und was das Allerwichtigste ist, und das will jetzt vielleicht keiner so hören, Wein kannst du nicht erlesen. Nein. Wein kannst du nur ersaufen. Wissen im Wein kannst du nicht erlesen.
Will ich auch gar nicht.
Und darum ist das ganz wichtig, was ihr da macht, das auch immer kurz. Weil so viele Menschen sagen, ja, ich habe das gelesen und der ist so gut und so gut. Den kann ich hinstellen, ein schwarzes Glas und tue mir einen Apfelsaft rein. Ja. Kennt das auch nicht. Ich meine, vielleicht, nein, nicht einmal übertrieben. Ist so. Und das ist super. Wein musst du und Spiritosen, du musst es kosten, hören, lernen. Ja. Und die Branche ist super.
Ja, voll.
Und sehen, da hast du schon recht. Also das sehen und mehr, wenn du in einer Lage drin stehst und du siehst, wie es da ausschaut, dann kannst du ein etwa ein Bild machen, warum
du. Du musst einmal nach Koblenz fahren, sitzt dir auf so einem Monorad drauf.
Das ist ein richtiger Gaude.
Und fährst einmal da auf in den Weinberg und denkst dir, wenn ich da jetzt absteigen muss, runtergehen kann ich nicht. So steil ist. Da gibt es schon Lagen, da sage ich mit den Ski jederzeit, aber zu Fuß niemals.
Respekt, das stimmt, ja.
Ja. Wie gefällt es dir in Berlin?
Du hast so lange Besuch von der Heimat gekriegt. Ja, ich glaube nicht mehr. Nein, so gut, dass ich wahrscheinlich nicht mehr
drücken werde.
Nein, ich glaube nicht.
Ja.
So eine kleine Achse des Bösen wird mir gut gefallen, so wie in Berlin. Vielleicht passiert irgendwann mal was.
Ja.
Liebe Wiener Investoren,
kommt her.
Frei. Nein, aber nein, super. Freundschaft, super. Shelly, super.
Ja, da, also, ich meine, das ist ja Freundschaft.
Ja, du hast
ihr habt ja das Thema mit euch zwar und auch mit ein, und jetzt sage ich nicht Lieferanten, weil wir sind keine Lieferanten bei euch, sondern Partner.
Ja, genau.
Und es ist extrem viel Freundschaft dabei. Ich meine, ich fahre heute wegen einem Podcast in Krankenummer, sagen wir mal, 1300 Kilometer, fahre jetzt dann wieder heim. Und ich habe mich echt gefreut auf das. Und es ist nicht einmal mühsam. Es ist ja Gaudi und das finde ich ja super.
Hat man gemerkt.
Mhm. Ja. Wann kommst du wieder nach Österreich?
Ich würde gerne dieses Jahr im Herbst, Winter, aber ich glaube, ich schaffe es nicht mehr. Weißt du, durch den ganzen Corona-Zirkus und so weiter.
Ja, aber das ist ja keiner bei uns. Wir kennen, in Österreich gibt es ja Corona aufgelöst.
Und die Bundesregierung entschieden, dass kein Corona
ist. Schläge weh zu ein, wir müssen.
Die Bundesregierung hat ja vorgestern gesagt, Corona nur mehr für Ungeimpfte.
Ah, das ist jetzt
aber. Ja, Lockdown kommt nur mehr für Ungeimpfte, Rest ist ja erledigt. Ja, spannendes Thema.
Wir müssen, Willi.
Katastrophe.
Ja.
Okay. Ich muss fühlen und sehen.
Ja. Was wir noch müssen, ist jetzt essen und trinken gehen. Wo gehen wir hin? Außer in die Freundschaft?
Ist mir völlig egal.
Aber du musst was sagen.
Bin ich der Berliner oder du?
Naja, komm.
Aber du bist ja öfters in Berlin, so, wo würdest du hingehen?
Nein, ich weiß weder wie weit, noch wie oder was.
Du, ist egal.
Irgendwas gut.
Ein Döner.
Und wichtig ist, kein Teller-Tätowierer.
Kein was?
Teller-Tätowierer?
Kennst du das nicht? Teller-Tätowierer?
Nein.
Dass du so ein großes Teller hast und dann liegt auf dem Teller maximal...
Das.
Die Größe zum Essen.
Und dann so ein bisschen so. Ja, das gefällt mir, dass du das nicht willst.
Also hast du lieber was Handfestes.
Nein, das kann alles sein. Aber jetzt nicht, dass ich es am Teller suchen muss.
Ja.
Schmecken muss. Ich habe da. Außerdem kann ich mir jetzt nicht vorstellen, wenn du mit mir wo zum Essen hingehst, dass du jetzt ein schlechtes Lokal aussuchst.
Das stimmt.
Na, eben.
Wo würde ich mit dir hingehen? Ich glaube, ich würde Chicago. Mit dir tatsächlich. Was?
Chicago.
Na, da waren wir ja schon mit der Caroline Diehl. Ich würde mit dir tatsächlich ins Horvat gehen. Die haben auch deine Schnäpse.
Ja. Wohin?
Neu umgebaut. Horvat, am Paul-Linke-Ufer.
Ja, okay.
Ja. Sebastian Frank mit einem ganz lieben Team, Österreicher.
Ist ein Kunde von mir, glaube ich. Sogar sicher.
Ja, das weiß ich ja. Ja, ich gehe ja nur dorthin, wo es deine Schnäpse gibt. Ohne Vogelbär ist jetzt Menü ohne nur Horvat.
Weißt du, wer wirklich viel von uns an Zeug da rumverkauft? Außer Lagner Johel.
Ja.
Gut, das ist sowieso
mein Name. Außer Lagner Johel.
Wie heißen die? Jolesch.
Also Jolesch?
Jolesch, die verkaufen
auch. Ah, da können wir auch hingehen, aber Schnitzel. Die haben sehr gut Schnitzel.
Ja, wo sie wollt.
Ja. Also, ich würde kein Schnitzel essen, denn.
Nein,
Schnitzel brauchen wir nicht. Aber österreichisch. Jolesch oder Horvat oder beides.
Aber ich möchte jetzt kein Schnitzel essen, weil das kriege ich in Österreich
auch. Das weiß ich ja.
Wenn ich in Berlin bin, möchte ich auch irgendwas essen, was für da typisch ist.
Genau.
Ich hoffe nicht irgendein Kasseler Braten oder was. Nein, das ist ja
nicht. Nein, so das nicht. Machen wir nicht.
Ein Sauerbraten mag ich nicht.
Okay.
Also gehen wir Döner essen.
Döner?
Oder Köfte.
Du, wenn ein Döner super ist, wieso nicht? Wie ist das? Wenn was gut ist und ehrlich gemacht ist, ist mir das alles wurscht.
Das ist das Richtige.
Nur nicht vegan.
Ja. Bitte nicht. Oh, jetzt zum Schluss noch ein Shitstorm. Danke. Ja, bitte. Danke fürs Gespräch, lieber Hans. Danke, dass du gekommen bist. Wir brechen jetzt ab. Wir brechen jetzt ab.
Danke. Danke. Qualitätsjob, Freundschaft.